Justus, Peter und Bob trauen ihren Augen kaum, als ihnen Ian Carew gegenübersteht. Ian und Justus sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein alter Fall verbindet die Detektive mit dem Sohn des ehemaligen Premierministers von Nanda. Kein Wunder, dass Ian erneut ihre Hilfe sucht. Er ist im Auftrag seines Landes in Rocky Beach, doch jemand verfolgt ihn und in sein Hotelzimmer wurde eingebrochen. Können die drei Fragezeichen ihrem Freund helfen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zentrale, zu einer ganz besonderen Folge heute. Aber erstmal möchte ich dich begrüßen, lieber Benjamin Kaspar. Wir nehmen heute bei dir auf, aber in getrennten Räumen, was ich sehr begrüße.
Hallo Thomas. Ja, das stimmt. Du bist wieder in meinem geliebten Alt-Glienicke hier in Berlin. Schön Plattenbau-Flair. Hast du draußen gesehen, wie schön da Neues aufgebaut wird?
Nee, ich hab, es liegt ja gerade Schnee und ich muss sagen, du wohnst ja hier wirklich einen Steinwurf irgendwie von, nee, das meine ich jetzt ehrlich, ja, man kann ja hier schön bei dir spazieren gehen und das war sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Ja, das ist wirklich schön.
Na, die Plattenbauten jetzt nicht so hier, wo du lebst, aber so da hinten wäre ich jetzt lieber spazieren gegangen, als hier bei dir zu hocken.
Ja, also man muss wirklich sagen, wir sagen das eigentlich jedes Mal, wenn jemand hier ist, da wo ich wohne, genau an diesem Punkt ist es extrem hässlich. Aber so 10 Minuten laufen, dann ist es wunderschön.
Wunderschön.
Ja, wirklich wunderschön. Und ich begrüße es auch übrigens, dass du im anderen Zimmer bist. Das ist was ganz Seltenes, aber wirklich toll.
Ja. Das ist toll. Das hat nämlich einen Grund, warum wir trotzdem so nah und so fern voneinander sind. Weil wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen Exil-Berliner hier bei uns, kann man so sagen. Ne? Wir können mal fragen, ob er auch schon mal in Altklinike gewohnt hat, ne? Deswegen, ja. Also, wir begrüßen heute einen sehr, sehr netten und lieben Menschen, den ihr alle da draußen kennt, ja, von der bösen Konkurrenzserie. Nee, damit wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Und zwar, wir haben heute zu Gast den unnachahmlichen Tim Tarzan, Sascha Dreger. Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich kann euch die Frage gleich beantworten. Tatsächlich habe ich gerade überlegt, Alt-Glienicke. Ich meine, dass ich da noch nicht gewesen bin. Ich bin ja alter West-Berliner, habe ja auch nur bis 1980 in Berlin gelebt. Und ich glaube, da war es mir gar nicht möglich, nach Alt-Glienicke zu gelangen, wenn ich richtig informiert bin.
Da hast du recht. Das ist korrekt. Das hier ist Treptow-Köpenick. Und jemand, den du wahrscheinlich kennst, der André Minninger, der war hier in meiner Wohnung, der hat mit uns hier aufgenommen.
Ja, den kenne ich.
Ja, den kennst du, ja. Und als er hier das Treppenhaus hochgelaufen ist, hat man nur gehört, wo bin ich hier? Werde ich hier erschossen? Was ist das?
Okay, ja, dann habe ich eine ungefähre Vorstellung. Genau. Was mir erspart geblieben ist, sozusagen.
Leider, vielleicht auch leider. Er hat gesagt, hier könnte man gut einen Tatort drehen.
Ja, okay, klingt interessant.
Wir haben ja ein bisschen spekuliert, Benjamin hat immer so utopische Vorstellungen, wenn jetzt hier ein Sprecher bei uns dabei ist, ne? Und ich habe ihm halt schon im Vorgespräch gesagt, so, naja, der Sascha, der hat früher auch in Berlin gelebt, aber der lebt halt seit 1980 nicht mehr in Berlin. Meinte Benjamin so ganz trocken, na, der hat ja bestimmt hier noch eine Zweitwohnung bei dem, was der verdient.
Ja, nee, leider nicht. Also ich hab leider keine Zweitwohnung in Berlin. Ich habe Freunde natürlich noch in Berlin, Familie noch ein ganz bisschen in Berlin, aber ja, also ich bin leider viel zu selten da, finde ich.
Das Schöne ist, wir beide, wir haben ja schon mal gepodcastet. Das ist jetzt fast 3 Jahre her. Du erinnerst dich an das Osterspecial, was damals der liebe Falk produziert hat, mit dem ich auch immer noch rege in Kontakt bin. Also liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, auch von mir.
Damals war ja meine jetzt Ex-Podcast-Partnerin Anna dabei. Deswegen, und von der sollte ich ganz, ganz lieb grüßen.
Oh ja, auch da ganz liebe Grüße zurück, ja.
Ja, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum wir dich heute eingeladen haben. Denn,
aha, Ja. Aha, ich bin gespannt.
Ja, weil du bist ja fremdgegangen.
Ja, mal wieder. Es ist wieder passiert. Ja, ich kann einfach nicht anders. Es passiert immer mal wieder.
Aber das ist schön, weil das war nämlich der Grund, warum wir dich hier zu uns eingeladen haben. Weil einfach das sich so toll anbietet. Wir haben uns jetzt gedacht, wir machen das einfach so, wir quatschen einfach ein bisschen mit dir und dann werden wir dann so, wenn wir merken, uns fallen keine Fragen mehr ein, das geht schnell bei mir und Benjamin, werden wir dann zum Hörspiel rübergleiten.
Okay.
Ja, also erstmal würde ich mal gerne wissen wollen, du bist ja nicht nur Synchronsprecher, sondern hast ja auch, wenn ich jetzt auf Wikipedia gucke, eine Filmografie.
Richtig.
Ja.
Ich erinnere mich dunkel.
Dunkel.
Ist schon ein bisschen her, ja.
Ja, hier steht, das letzte war 2008. Das Ding.
Oh Gott, was war das? 2008, ja. Ja, also das Ding, keine Ahnung, das sagt mir jetzt gar nicht so richtig viel.
Darauf, da zielt jetzt meine Frage nämlich hin. Also es wird ja nicht das Ding aus einer anderen Welt sein von John Carpenter, gehe ich von aus. Das war ja 82.
Nee, das ist richtig.
Ja. nein, und zwar habe ich schon mit Thomas ganz oft darüber gesprochen, dass es ja sehr viele deutsche Filme gibt, die einmal im Fernsehen laufen oder auch Serien und dann sieht man die nie mehr. Also die sind einfach verschwunden.
Ja.
Da ist jetzt meine Frage als Schauspieler. Tut es einen auch so ein bisschen weh? Also ich stelle mir mal vor, ich mache was, ich weiß nicht, wie viele Drehtage das sind, vielleicht war es auch nur eine Nebenrolle, ich weiß es nicht, ich kenne die Filme nicht. Aber wie ist es so, wenn man was gemacht hat, was geleistet hat und man sieht es nie mehr oder kriegt nie mehr darüber irgendeine Rückmeldung oder sowas? Macht es nicht einen auch ein bisschen vielleicht mal traurig oder?
Doch, ja, doch. Also da sagst du was sehr Richtiges, finde ich. Also nicht nur als Schauspieler, ich glaube auch als Sprecher ist es ja ein bisschen so. Also ich bin ja mehr Sprecher als Schauspieler, insofern kann ich mehr da antworten. Aber auch als Schauspieler ist es sicherlich so, dass man ja eben nicht so richtig viel, wie du sagst, also mehr Kontakt zu dem Geleisteten hat später. Und also wenn du Handwerker bist und baust irgendwo einen Schrank ein, bei dir zu Hause im Zweifel, den siehst du jeden Tag, freust dich, siehst, was du geleistet hast. Und wir gerade eben als Schauspieler im Film oder eben auch als Hörspielsprecher oder Synchronsprecher, wir haben ja auch gar nicht den Kontakt zu den Leuten, für die wir das machen in der Regel. Und das ist immer ein bisschen traurig, dass man da dann eben wenig Kontakt hat zu den Menschen, für die man das eigentlich macht. Und das fehlt einem ein bisschen, finde ich, in dem Beruf. Und ja, ich habe viele kleine Sachen gedreht auch früher als Jugendlicher. Und das habe ich alles natürlich nie wieder gesehen irgendwie. Und das ist irgendwie verschwunden in der weiten Welt des Internets oder.
Ja, das ist ja wirklich verschwunden. Man kommt ja nicht ran.
Ja, stimmt. Also schwierig.
Na, es sei denn, irgendwelche Finding-Leute laden das dann wirklich im Internet hoch. Ich habe vor kurzem einen Hörer von uns, der die Hollywood-Schaukel gehört hat, der hat uns eine alte Folge Großstadtrevier von 1991 oder so empfohlen,
ja. Ja.
Wo er auch meinte, guck da mal rein, da macht Sascha Dräger mit. Und das findet man auf irgendwelchen Portalen, wenn es nicht bei YouTube ist, irgendwie auf, wie heißt das, MyVideo oder Video Motion, keine Ahnung, so, da kann man das gucken.
Genau, ich habe auch gehört, dass bei T-Home Entertainment oder so, glaube ich, man auch irgendwie alle Großstadtrevier-Folgen irgendwie finden kann, irgendwo in einem Archiv. Und da gibt es die Folge vielleicht auch noch, die hieß das Schwarze Schaf, glaube ich. Also falls die jetzt jemand sucht, damit dachte ich ja eigentlich, dass meine große Fernsehkarriere beginnt. Heute wissen wir, es war nicht der Fall. Das war eher so ein kleiner Ausflug, mal eben ins Fernsehen noch, so im Erwachsenenalter. Aber eigentlich habe ich meine Schauspielkarriere, die eigentlich auch nie richtig begonnen hat, sozusagen, eigentlich mit dem Erwachsenenalter und mit dem Beginn meines eigentlichen Studiums, was ich wollte ja eigentlich einen vernünftigen Beruf erlernen, habe ich die eigentlich an den Nagel gehängt und das waren dann eben wirklich nur so kleine Ausflüge dann nochmal.
Okay, ja, da würde ich gerne mal einhaken. Ich finde es nämlich interessant, dass du dich erinnerst, wie diese Folge vom Großstadtrevier hieß, weil normalerweise, ich habe jetzt schon ein paar Mal auch so mit Schauspielern und so interagiert und so im Rahmen des Podcasts. Und das Erste, was man eigentlich immer hört, ist irgendwie, oh, weiß ich nicht mehr, ist zu lange her. Ne? Und ich meine, das ist jetzt auch über 30 Jahre. Wusstest du das jetzt wirklich noch oder weil dich irgendwann mal jemand drauf angesprochen hat und du es durch Zufall nochmal gesehen hast?
Na, ich glaube, ich weiß es deswegen, weil es wirklich eines der ganz, ganz wenigen Produktionen ist, die tatsächlich dann, also wo ich eine größere Rolle gespielt habe und die, ja, also wirklich gelaufen sind im Fernsehen, die man dann auch ab und zu nochmal sehen konnte in Wiederholungen und die man tatsächlich wohl auch noch finden kann. Und ich weiß eben, dass diese Rolle, dass man überlegt hat damals sogar, ob man diesen Polizisten, den ich da spiele, ob man die Rolle übernimmt als durchgehende Rolle dann im Großstadtrevier, wobei, wie der Name schon sagt, das schwarze Schaf, der hat sich also ein bisschen dumm und daneben benommen eigentlich in der Folge. Insofern war es sowieso nicht so, glaube ich, eigentlich sehr glaubwürdig, dass der dann übernommen wird in das Revier, in das Großstadtrevier. Und daher weiß ich das noch. Und weil natürlich, wenn mich jemand fragt, was hast du denn gemacht als Schauspieler, dann kommt halt meist diese Geschichte zu dem Großstadtrevier. Ja, weil es tatsächlich dieser kleine Moment mal war bei mir, wo ich dann dachte, so, wenn das gelaufen ist, dann machst du neue Fotos und wie das Schauspieler eben so vorhaben. Und dann bewirbst du dich und dann kommst du wieder zum Casting und dann machst du die nächste Sache und so weiter und so fort. Damals habe ich aber eben schon sehr viel Synchron auch gemacht, eigentlich ja auch studiert. Dadurch war ich dann auch nicht ganz so motiviert oder nicht ganz so ehrgeizig und nicht so da hinterher, mich da wirklich einzubringen. Und dann ist das halt wieder im Sande verlaufen. Aber ist halt so.
Aber wenn du das jetzt siehst und so, dann bist du schon so stolz drauf. Und so rufst dann so, Schatz, komm mal schnell, Papa ist im Fernsehen. Also.
Ja, also, also wenn ich das sehe, ich bin jetzt nicht sehr stolz auf diesen Auftritt, sagen wir mal so. Also ich glaube, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben im schauspielerischen Bereich gewesen. Aber ich kann das nur vergleichen eben auch gerade mit dem Synchronsprechen und mit dem Hörspielsprechen auch. Das ist ja auch ein großer Teil Handwerk. Und dieses Handwerk drehen, Schauspiel, habe ich dann halt auch nie so wirklich lange gelernt und entsprechend hölzern, sag ich mal so, finde ich meinen Auftritt in dieser Großstadtrevier-Folge auch. Und ich habe aber meinen Frieden damit gemacht, weil ja, ich war zum Glück nicht darauf angewiesen, dass das mein Durchbruch wird. Daher kann ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge heute betrachten.
Ich dachte, wir sprechen jetzt hier irgendwie so was Exklusives an, aber es wirkt jetzt so wie irgendwie, als hättest du schon ein paar Mal darüber gesprochen, deswegen.
Also ich glaube, in einem Podcast oder so öffentlich habe ich mich da eigentlich noch nicht so zu geäußert, glaube ich. Also wurde noch nicht so oft angesprochen, dieser Ausflug oder dieses Werk.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in deiner Vita, würde ich sagen, und da haben wir ein bisschen was vorbereitet und ich würde das gerne einfach vortragen. Du kannst jederzeit reingrätschen, kannst jederzeit sagen, stopp, ja, das stimmt so nicht oder oh, da möchte ich gerne was zu sagen, ja. Also, unser Gast Sascha Dreger ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogbuchautor und Dialogregisseur sowie Hörbuch- und Hörspielsprecher und das habe ich geschrieben, bevor ich mir das Interview angeguckt habe, weil hier für das Hörbuch von den drei Fahrzeichen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, da sagst du mir, ja, ich habe vorher noch nie Hörbücher gemacht, deswegen. Aber, aber dann hatte ich keine Lust mehr, das zu ändern, deswegen habe ich das so gelassen.
Naja, also dann zumindest seit dem Drei-Fragezeichen-Hörbuch stimmt es ja dann jetzt auch. Und ja, also ich habe in der Tat nicht viele Hörbücher gemacht. Ich habe jetzt gerade ein Hörbuch auch noch eingesprochen, also letztes Jahr beispielsweise. Und ich habe als Jugendlicher einmal ein Hörbuch gelesen von Dostojewski im NDR. Und das war auch eine ziemlich traumatische Erfahrung für mich, weil das war in Altdeutsch ausgedruckt auf ganz schlecht leserlicher Kopie und ich habe mich wahnsinnig schwer getan und habe halt aber gedacht, ja, das machst du schon, da gehst du hin, liest das vor und fertig und so wie man halt so als, weiß nicht, 18-Jähriger da so rangeht und das war auch ein ziemlicher Reinfall, fand ich. Und insofern, ja, also ich habe wenig Hörbücher gemacht und hätte aber Lust, auch da in der Richtung vielleicht auch mehr zu machen.
Okay, das finde ich aber auch krass, so als noch junger Schauspieler irgendwo anzukommen, Dostojewski vorzulesen in altdeutscher Schrift. Ja. Also das wäre heute undenkbar, da würde man ja wahrscheinlich sagen, okay, welcher Redakteur war das, der kann jetzt seinen Hut nehmen?
Ja, aber vielleicht hätte ich auch gleich sagen müssen, Leute, ich brauche das mal in besserer Auflösung oder in besserer Schrift. Und ja, und ich hätte mich einfach viel mehr auch mit dem auseinandersetzen müssen, mit dem Text, glaube ich. Und ja, also ich weiß, dass es ein ziemlicher Krampf war. Und ich glaube, es war auch nicht unbedingt ein Highlight. Wir sprechen hier gerade die ganzen tollen Sachen an, die ich so gemacht habe, auf die ich überhaupt nicht stolz bin im Nachhinein. Wird, glaube ich, eine super Sendung. Ich freue mich.
Ich hoffe, es wird besser. Ich gebe mir Mühe. Gut. Also, du wurdest am 26. April 1967 geboren.
Auch so eine Sache, das erzählt man doch nicht. Ja, ne? Ja, nein, das ist okay. Kann man ja auch überlesen.
Ja, geboren irgendwann. 1980 zog er mit seiner Familie nach Hamburg. Durch den Papa Wolfgang Dreger, der auch Schauspieler und Synchronsprecher war, kam der junge Sascha, ebenso wie seine um ein Jahr ältere Schwester Kerstin, schon früh mit dem Medium Film in Berührung. Kerstin Dreger ist ebenfalls Synchronsprecherin und Schauspielerin. So, bis hier alles richtig.
Richtig, ja. Korrekt recherchiert.
Danke. Wikipedia sei Dank. So, 1980 gab es dann die erste Synchronrolle für die Serie Matt und Jenny, Abenteuer im Ahornland. Habe ich nie gesehen und wenn, kann ich mich null dran erinnern.
Naja, 1980, ich nehme mal an, dass so ihr alle oder ja auch die meisten Hörer das dafür gar nicht in Frage kommen, ne? Weil sie da vielleicht, wenn überhaupt auf der Welt waren, noch extrem jung, klein.
Aber das lief doch bestimmt noch bis Mitte, Ende 90er in irgendeinem dritten Programm oder so.
Ja, also ich weiß es nicht, also diese Sachen so, ich glaube gerade in den 80ern, hatten wir ja auch eben schon angesprochen, da gab es viele Sachen, die wurden einmal gesendet und dann weg. Da hatte man eben noch nicht so mit Mediathek und so weiter, das gab es ja alles noch nicht. Matt und Jenny war eine deutsche Koproduktion, die in Kanada gedreht wurde und auch in Kanada spielte und so im 1850 war das, glaube ich, sollte das spielen. Ja, es war also schon eine hochwertig produzierte Serie und ich weiß, es gab auch irgendwie sogar so eine Pressekonferenz von der ARD, glaube ich, dazu, wo wir eingeladen waren, glaube ich, als Synchronsprecher. Aber ja, danach, ich glaube nicht, dass es lange lief.
Das war ungewöhnlich, dass man sowas. Ach so, ja, weil es eine deutsche Koproduktion war, deswegen wahrscheinlich, ne?
Genau, ja, weil die da eben auch Geld reingesteckt hatten, glaube ich, NDR oder WDR, ich weiß nicht wer. Und entsprechend haben die das dann ein bisschen mehr gepusht als einfach eine ganz normale, eingekaufte Serie.
Ja, da warst du die Titelrolle des Matt und für Dialog. Buch und Dialogregie zeichnete sich auch dein Vater Wolfgang verantwortlich. Deswegen nehme ich mal stark an, er hat dich auch besetzt.
Genau, er hat mich da reingeboxt. Nein, tatsächlich gab es ein Casting und das war ja das Jahr, in dem wir von Berlin nach Hamburg umzogen. Und ich weiß, ich habe, glaube ich, dann in den Osterferien oder so habe ich das Casting gemacht, noch mit zwei anderen Kollegen. Ich weiß, einer war Michael Deffert, der ist leider schon vor ein paar Jahren jetzt gestorben. Der hat ja auch bis zuletzt als Synchronsprecher und Regisseur gearbeitet mit Michael Deffert. Unter anderem war ich beim Casting und ja, ich hatte das Glück, obwohl ich eben wirklich relativ blutiger Anfänger war im Synchronbereich, dass ich da diese Hauptrolle bekommen habe und war total stolz und habe das gemacht bei meinem Vater, der trotzdem natürlich recht streng war mit mir und ja auch zu Recht. Und irgendwie nach zwei Wochen dachte ich oder sagte ich sogar zu ihm, ja, also jetzt, ich glaube, jetzt kann ich synchronisieren. Und da hat er furchtbar gelacht und meinte so, also das lernt man nicht in zwei Wochen, da ich mache das seit 50 Jahren und ich lerne immer noch dazu. Und ja, heute weiß ich, dass er recht hatte. Ich dachte nach 2 Wochen, ich weiß also, wie Synchronisieren funktioniert. Und das ist wirklich etwas, was man sein Leben lang oder wo man sich sein Leben lang noch verbessern kann. Und das geht halt nicht so schnell. Aber das war meine erste Rolle.
Benjamin, wenn du eine Frage hast, ich will jetzt hier nicht alles so vorpreschen.
Ja, ich hätte nur noch die Frage, du hast ja eben gesagt, du dachtest damals, du bist gut, aber fandest dich noch nicht so gut. Wann hast du denn gemerkt, jetzt hast du das Handwerk zumindest verstanden und du kannst darauf aufbauen?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist noch gar nicht, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber noch gar nicht so lange her. Also ich glaube mit, ich wusste, sage ich mal so zwischen 20 und 30 schon, dass ich natürlich das Handwerk ganz gut beherrsche, dass ich schnell bin, was ja auch nicht unwichtig ist, sage ich mal, weil ja auch Schnelligkeit oder Zeit Geld ist sozusagen im Synchron, wie in wahrscheinlich vielen Berufen. Und aber dass ich wirklich so richtig denke, ja, das ist etwas, was mir sehr liegt oder was ich wirklich gut kann, das ist, glaube ich, noch nicht lange so der Fall, würde ich sagen.
Hey, interessant. Also ist so ähnlich wie mit unserem Podcast. Also wir haben schon früher Radio gemacht und machen jetzt schon seit 5 Jahren den Podcast und merken, also da ist auch noch Luft nach oben.
Da ist deutlich noch Luft nach oben. Ja. Ja. Ja, gut. Ich mach mal weiter. Du sprachst auch unter anderem den Dean Cain als Superman in Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Habe ich auch nie, ehrlich gesagt, gesehen, weil mich das damals nicht interessiert hat.
Ja, war nicht so schlecht. Hat man so als Jugendlicher mal so geguckt, ja.
Ja, was ich aber gesehen habe, war Captain Planet. Da war er nämlich der gleichnamige, wie sagt man, also er war Captain Planet.
Die Titelfigur.
Danke. Siehst du, so viel zum Thema, da ist noch Luft nach oben im Podcast. Ja. Dann auch wieder etwas, was du bestimmt noch nie gehört hast. Und jetzt sind wir wieder im Thema nur die guten und negativen Sachen. Du warst Dipsy in den Teletubbies.
Ja, das ist natürlich, hängt einem natürlich auch ein bisschen nach, beziehungsweise das ist zum Glück natürlich nichts, wo man beispielsweise erkannt wird. Dass jemand sagt, warte mal, deine Stimme kenne ich doch, bist du nicht Dipsy von den Teletubbies? Das passiert natürlich nicht, zum Glück. Aber es ist natürlich immer für einen Lacher gut, wenn man das erzählt, dass man der grüne Teletubby oder die Stimme des grünen Teletubbies ist.
Und wie war da so das Engagement? Da kam so ein Brief, komm mal bitte ins Studio, wir brauchen hier für so eine Kinderserie ein paar Glucks, eine Laute, oder gab es da richtig ein Casting?
Nee, das wurde extrem wichtig genommen, diese Serie, weil, also man hat uns damals auch gesagt, als es dann feststand, dass wir das machen, also das ist eure Rente, das läuft 100 Jahre und da werden jedes Jahr neue Folgen produziert. Ganz so war es dann nicht, also im Gegenteil. Ich glaube, es gibt 360 Folgen von der ersten Staffel, für jeden Tag eine, wenn man so will. Und die werden dann halt immer wiederholt, ist ja auch klar, weil das Publikum oder die Zielgruppe ja auch jedes Jahr rauswächst, sage ich mal, aus der Serie und man dann eben der neuen Zielgruppe auch die alten Folgen wieder vorsetzen kann. Das wurde extrem lange gecastet und ich weiß, dass ich so mit einer der Letzten war beim Casting und da hat man mir auch schon gesagt, ja Sascha, im Grunde genommen nimm dir mal nichts vor, ab übernächste Woche geht es los und wir haben jetzt das 6. Casting gemacht und die haben alle abgelehnt, die wir bisher auf diese Rolle gecastet haben. Die müssen dich eigentlich nehmen, sonst und übernächste Woche geht's los und ja, so war's dann auch. Die haben mich dann genommen. es ging los und ich war Dipsy.
Ja, aber wie sehen denn da so ein Blatt aus, so die Regieanweisung? Also standen da richtige Wörter oder? Also,
lustig, dass du das fragst, weil ich glaube, es gibt tatsächlich eine Harald Schmidt-Folge. In dem der sich genau dasselbe gefragt hat und wo er dann wohl tatsächlich irgendwie Ausschnitte gefunden hat aus irgendwelchen Archiven, wo man uns eben mal bei den Aufnahmen über die Schultern geschaut hat. Also das war schon speziell. Also es ist natürlich nicht zu vergleichen mit normalen Rollen, die man spricht, weil das ja viel auch nur Laute sind.
Ja.
Und die man halt bestmöglich nachahmt nach dem Original. Und wir haben auch immer gesagt, wir können nicht mehr als 4 Stunden das aufnehmen, weil man halt irre wird dabei. Also man kann nicht den ganzen Tag im Studio stehen und komische Laute machen. Dann schießt man sich nach einer Woche, glaube ich, eine Kugel in den Kopf.
Ist auch irgendwann nicht mehr lustig, oder?
Also. Nee, also eben, man ab und zu verlacht man dann noch, aber Szenen, aber dann denkt man auch so, das ist ja auch keine Lösung. Also, dann kommt man da nie raus.
Aber war ja damals auch sehr umstritten generell, ne? Das, glaube ich, ja, die Kritik war, dass Kinder dadurch verdummen oder wie kann man Kindern
auf jeden Fall, ja.
Das vor.
Ja, dass sie die Sprache nicht richtig lernen, hieß es durch die Teletubbies, weil die eben keine richtigen Sätze bilden und eben nur in so komischen Lauten und im falschen Grammatik sprechen und ja, also das war ziemlich, wurde sehr kontrovers diskutiert, aber wie ich mal gehört habe, glaube ich, auch die Sesamstraße wurde, als die rauskam, wurde die auch nicht so gefeiert wie heute. Da hat man auch gesagt, warum sollen Kinder eben schon Fernsehprogramme bekommen? Und ich glaube, das kann man den Teletubbies zugute halten, dass man eben gesagt hat, wenn man, und das passiert ja leider wahrscheinlich immer noch und früher eben auch schon, wenn man Kinder schon vor den Fernseher setzt in extremem Kleinkinderalter, dann sollte doch zumindest irgendwas laufen, womit die was anfangen können. Und deswegen hat man, glaube ich, die Teletubbies entwickelt und erfunden, damit diese geparkten Kinder, sage ich mal, vor dem Fernseher, weil die Eltern eben jetzt dann doch mal irgendwie schnell unter die Dusche springen wollen oder ich weiß nicht was, damit dann eben was läuft, was zumindest, also eben kein Horrorfilm oder die Nachrichten oder sowas.
Ja. Ich muss aber zugutehalten, ich weiß, Teletubbies wird von den meisten gehasst und weiß ich nicht, aber da waren ja auch immer so Filmchen dazwischen, die so 10 Minuten genau, gingen, ja. Und dann kam wieder die Teletubbies und dann wurde der gleiche Film nochmal abgespielt.
Genau.
Nochmal.
Genau.
Nochmal.
Und ich habe genug Kinder in meinem Umfeld, wenn der gleiche Film nochmal kam, haben die sich richtig gefreut, haben erzählt, was da gleich vorkommt und sowas. Also nur schlecht, muss ich sagen, und ich bin selber Pädagoge, ich finde, das hat auch ein paar Elemente, die nicht ganz unterirdisch sind.
Auf jeden Fall, ja.
Pädagoge ist ein gutes Stichwort. Einmal ganz kurz müssen wir ein bisschen Werbung machen, denn unser guter Freund Torben, den kennst du auch, Sascha, denn du hast für seine Mambio-App, also eigentlich die ganze Familie Dräger war bei ihm, ne? Deswegen.
Richtig, ja.
Und hat da für ihn Sprachaufnahmen aufgenommen. Und wir waren vor kurzem in seinen Heiligen Hallen, in seinem Büro, ja, haben da auch einen Podcast aufgenommen. Und Benjamin hat ja auch einen eigenen Podcast, der heißt Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Da wurde vor einiger Zeit, haben wir da den lieben Torben interviewt, da ging es auch um die Mambio-App und auch über dich und deine, besonders über deine Schwester hat er sehr geschwärmt. Kurzer Werbeblock. Ja.
Ja.
Mambio.
Aber wir müssen an dieser Stelle mal kurz unterbrechen, Benjamin.
Jetzt. Einfach so.
Einfach so.
Während der Folge.
Nein, nicht einfach so, weil es gibt wichtige Neuigkeiten. Mhm. Ganz wichtige Neuigkeiten. Unser Podcast gibt es jetzt schon so seit 5 Jahren, kann man sagen.
Fünf Jahre. Lass mich mal ausrechnen.
Ja, 2019, ich nehme es vorweg.
Wow, Thomas.
Ja, ich bin noch ein bisschen chiller als du. Ja. Und in all den Jahren, sagen wir mal so, haben wir euch da draußen, glaube ich, viele lustige Stunden für Umme beschert, ja. Und auch, wie oft wir auch schon Nachrichten bekommen haben von Leuten irgendwie, ja, ihr seid aber schlechte Podcaster, verdient ihr überhaupt was damit? Dann sagen wir mal so, naja, wir haben ja Patreon und so, aber da bleibt immer nichts übrig, ne? Und dann
meckern darüber, dass wir immer selbst noch was dazulegen müssen und so.
Ja.
Und jetzt ist Folgendes passiert. Wir wurden angeschrieben.
Weil unser Podcast so geil ist, so unterhaltsam, dass einfach jetzt sich die Leute um uns reißen. Und wir haben für uns den besten Werbepartner rausgesucht, nämlich Holy. Was ist Holy, Benjamin?
Holy, das ist so eine Getränkemarke, die macht Energy Drinks, Eistees und Hydration oder so Hydration Drinks. also einmal Energy, kann man sich vorstellen, für was es gut ist, um Energie zu tanken.
Natürlich.
Ja, also das ist mit Koffein beigesetzt. So, dann gibt es die Eistees, da ist kein Koffein drin. Und die Hydrationssachen, die sind dafür geeignet nach dem Sport.
Oh, also eigentlich diese, genau in deinem Ansehen, ja. Weil du bist ja hier der Sportlichste in diesem Raum. Du gehst ja, natürlich. Ja joggen und ja, alles richtig. So eine Sachen. Ja. Mhm. Und das Schöne ist halt, dass Holy auch eine echte Alternative zu ungesunden Soft- und Energy-Drinks ist. Also eigentlich mehr was für mich. Ja. Ja. Das war, weil ich brauche ja mein Koffein und mein Limonadengeschmack und vielleicht sollte ich einfach jetzt mal öfter mal auf Holy zurückgreifen und nicht immer zu den ungesunden Softdrinks greifen. Wäre vielleicht nicht mal so schlecht. Ich meine, Holy kommt ja auf ein Rating von 4,7 Sterne. Das ist schon sehr gut. Baby, du weißt ja, wie wir sind.
Ja, wir sind
alles, was unter 4,5 ist, wird nicht konsumiert, nicht bestellt.
Genau, wir haben richtig Glück, weil die Zentrale bei Spotify hat 4,6. Genau. Gerade noch die Grenze.
Gerade noch die Grenze,
ja. Rotz und Wasser ist ein bisschen besser, 4,8.
Richtig.
Aber Holy hat 4,7.
Genau, also ist richtig geil. Also 4,7, da würde sogar ich sagen, muss ein gutes Produkt sein, ne?
Und am besten schütteln.
Am besten, da gibt es nämlich auch noch so schöne Becher dazu.
Ja.
Und dann kann man da auch noch Eiswürfel reinpacken, damit es auch schön erfrischend ist.
Ja, es gibt da nämlich so eine Shaker, ja.
Ja.
Wenn ihr auf die tolle Seite geht, Thomas, die ich nicht vorlesen kann.
www.wearholy.com, ich buchstabiere www.weare. Und wenn ihr auf diese Seite geht, dann könnt ihr euch da austoben. Und
ja, das Beste ist, da gibt es so eine Starter-Set. Da sind 14 Proben dabei und dann kriegt ihr auch den Shaker dazu.
Weil wir so geil sind, bestimmt sind wir der einzige Podcast, der das hat, ne?
Ja.
Gibt es noch einen Gutscheincode, ne? Da müsst ihr dann aber, wenn ihr hier den Checkout macht, also wenn ihr dann im Warenkorb zur Zahlung geht, dann müsst ihr den Gutscheincode eingeben, der lautet Zentrale 5.
Und Zentrale, es ist hier alles groß geschrieben.
In ich Caps
weiß
Lock.
Nicht, wie wichtig das ist. Ja. Schreibt es bitte alles groß und eine 5 dahinter.
Genau, alles zusammengeschrieben. Ne? Wir haben uns gerade gewundert, wieso Zentrale 5? Gibt es noch 4 andere Podcasts, die Zentrale heißen?
Wahrscheinlich schon.
Ja, finden wir ein bisschen merkwürdig.
Und Holy, muss man sagen, die sind wirklich sehr offen und freundlich und so. Also, wenn uns jetzt was nicht schmecken würde, dann können wir euch das auch wirklich sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Sorten gekostet. Bis jetzt schmecken die alle recht gut.
Ja, weil sie verzichten ja auch zum Beispiel auf künstliche Aromen und auf Zucker, was ja super ist, ne?
Auf Zucker auch.
Ja. Ich sag mal so, da sollte jeder Geschmack abgedeckt werden.
Genau.
Das glaube ich schon.
Und ihr würdet uns, ihr wisst es, wirklich ganz, ganz, ganz doll damit unterstützen.
Den Affinity Lake, den packen wir übrigens in die Shownotes, dass ihr das einfach kopieren könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr da auch mal bestellt und uns dann auch eure Meinung kundtut, wie es euch geschmeckt hat.
Ja. Und natürlich nicht vergessen, beim Gutscheincode Zentrales eingeben. Also Zentrale 5.
Ja, jetzt müssen wir aufpassen. In Caps Lock Zentrale 5. Ja, kriegt ihr 5 Euro Gutschein Rabatt.
Ja.
Und jetzt sollten wir aber auch mal langsam wieder ins gewohnte Programm überlenken, weil sonst denken die Leute wirklich, wir haben unsere Seele verkauft.
Ja. Oh Gott, oh Gott.
Schöne goldene neue Uhr hast du da übrigens.
Ja, rate mal, hier, Holy. Ja.
Wie findest du hier meine Goldkette?
Ja, auch richtig.
Guck mal, was hier steht.
Oh, Holy.
Ja. Na dann, also.
Beendet. Werbung Ende.
Sehr gut. So, Benjamin, da bist du jetzt eigentlich gefragt, weil Sascha war auch der Jake in der Zeichentrickserie und den dazugehörigen Hörspielen, der Real Ghostbusters, habe ich ja nie gesehen, weil ich hatte kein Tele 5.
Oh Gott, The Real Ghostbusters, das sind die, also nicht die, es gab ja die Ghostbusters mit dem Affen. Kennt die jemand noch von Tele 5? Da gab's
ich nicht, ich bin da raus.
Ja, war der nicht bei uns auch dabei? Ich weiß es nicht.
Der kam, ich glaube, später gab es einen Affen bei den anderen.
Nee, sorry, es ist Film Nations Ghostbusters.
Also doch Film Nation.
Ja, ich habe mich ja korrigiert, entschuldige bitte.
Okay, ja, also das waren ja die mit dem Affen und das hatte eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Hab natürlich als Kind, da war ich 6 oder 7, nicht gemerkt, oh, das ist Sascha Dräger. Aber
schäm dich.
Ja, aber die hat mir sehr gut gefallen, weil die Film Nation Serien, die hatten so einen speziellen Zeichenstil und so besonderen Sound, fand ich. Haben schon was Besonderes. Ja, hast du da noch eine Frage, Thomas, oder sollte ich einfach nur erzählen, ob ich die Serie kenne?
Nee, ich wollte dich jetzt mal wieder ins Boot holen, aber ich warte darauf, dass Sascha sagt, oh, da erinnere ich mich ganz besonders dran an diese
ich
Serie.
Ich glaube
es auch nicht.
Ja, doch, tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr habt, wenn ich jetzt zu jeder Rolle was erzählen soll. ich glaube, die Ghostbusters-Serie, das war tatsächlich ganz lustig, weil die haben wir, glaube ich, in einer Nachtschicht im Studio Hamburg produziert, also synchronisiert. Und das war so eine neue Art der Arbeit, dass wir, glaube ich, zu fünf oder sechs Kollegen ins Studio gingen, wochenlang eigentlich, jeden Abend um 18 Uhr und haben dann verschiedene Serien synchronisiert und zwar chronologisch und einfach nur mit den Leuten, die da waren. Also wir haben quasi, was wie gesagt im Synchron eigentlich so nicht gemacht wird, wir haben einfach bei Take 1 angefangen, einer Serie, einer Folge, haben dann die Rollen, die kamen, okay, du sprichst den Jake, du sprichst den daneben und du den Affen oder wie auch immer. Und was dann eben kam an Nebenrollen, haben wir besetzt mit den fünf, sechs insgesamt, also Kollegen, die wir waren. Jeder hat auch mehrere Rollen dann gesprochen. Und dann haben wir jeden Abend, glaube ich, ein oder zwei Folgen gemacht und am nächsten Abend die nächsten. Und so haben wir, glaube ich, eben 26 Folgen oder ich weiß nicht, wie viele von dieser Ghostbusters-Serie gemacht, aber auch andere Serien, irgendwie die kleinen Strolche und ich weiß nicht was. Lauter so Serien haben wir hintereinander weg dadurch synchronisiert. Und ja, das war damals total ungewöhnlich, weil normalerweise wird ja so eine Serie kalkuliert und dann wird es disponiert und dann spricht jeder seine Rolle einzeln ein und ja, also das war auf jeden Fall eine ganz andere Art der Arbeit.
Das
und,
klingt ja, sorry, Benjamin gleich, weil das klingt ja jetzt sehr nach Akkordarbeit und weiß ich nicht, wenn das alles so vielleicht Tele5-Serien waren, die ihr da gemacht habt, vielleicht haben die nur für einen speziellen Zeitraum das Studio mieten können und haben gesagt, hier zack, 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 kauft die Schauspieler ein, die machen jetzt 5, 6 Rollen.
Ja, also ich glaube, es ging dadurch natürlich auf jeden Fall schneller und wenn es schneller geht, ist es natürlich auch günstiger. Und ja, das war auf jeden Fall mal ein Experiment, glaube ich, ob das so auch funktioniert. Kamen dann natürlich so skurrile Sachen, dass du beispielsweise in einer Folge hast du beispielsweise den Jake gesprochen und dann kam irgendwann nochmal eine andere Rolle, ein Opa oder was weiß ich, und den hast du dann auch gesprochen und in der nächsten Folge haben die dann einen Dialog gehabt und dann hast du gesagt, oh, jetzt musst du mit dir selbst einen Dialog führen und das wäre halt nicht passiert, wenn man die Serie ganz normal synchronisiert hätte, dann hätte man alle Folgen vorher gesichtet, analysiert, wer kann wen sprechen, das war hier halt nicht der Fall und insofern ja, also auf jeden Fall so ein bisschen, also ich würde nicht sagen Akkordarbeit, aber es war auf jeden Fall eine andere Art des Synchronisierens. Aber das war Anfang der 90er, meine ich, also muss das gewesen sein auch, also ewig her.
Ja genau, Anfang der 90er kommt hin. 89, 90 würde ich sagen.
Ah ja, ja. Sogar, ja.
Und wie ist es denn bei dir so? Hörst du denn jetzt die Affen-Ghostbusters oder siehst du die denn noch mal an damals? Also wenn du das aufgenommen hast oder ist man so lange im Studio und nimmt das auf und denkt so, na, sehen will ich das eigentlich nicht?
Ich sehe tatsächlich, also das gilt eigentlich für alle Produktionen, also fast kaum etwas mir an hinterher. Also hin und wieder mal zur Kontrolle, mehr dann aber auch vielleicht Sachen, wo ich Dialog, Regie geführt habe, um mir dann anzuhören, wie ist das eigentlich alles geworden? Hat das funktioniert? Ist die Mischung gut geworden und so weiter? Aber dass ich mir tatsächlich meine Arbeiten als Sprecher nochmal anhöre, passiert nicht so häufig. Auch nicht bei TKKG und auch nicht bei den drei Fragezeichen und eben auch nicht bei Synchronsachen eigentlich.
Früher war das ja jetzt so, dass man ja wahrscheinlich sehr wenig Feedback bekommen hat von den Hörern.
Viel weniger als heute, ja.
Vielleicht gab es mal einen Brief oder so, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ging es eher so über Zeitung oder irgendeinen Kritiker oder sowas. Und heutzutage kriegt man ja direkt alles mit. Ich gehe von aus, bei TKKG, wenn es da eine neue Folge gibt, ähnlich wie bei den drei Fragezeichen, liest man wahrscheinlich, wenn man es will, im Forum, keine Ahnung, oh, früher war das viel besser, die hatten viel mehr Elan oder manche schreiben, heutzutage sind die viel professioneller, sprechen besser. Stört dich das, dass es so ein direktes Feedback gibt? Fandest du das früher besser oder ist dir das völlig egal und du liest es gar nicht?
Ja, also doch, ich lese es schon. Also ich lese häufig was, ich lese viel. Ich habe gerade gestern, glaube ich, gelesen, dass ja man mir langsam mein Alter anhört. Also jetzt nicht bei, also speziell bei TKKG, jetzt nicht zu unserer Drei-Fragezeichen-Folge. Also insofern, das registriere ich schon und Also erstmal komme ich eigentlich gefühlt immer ganz okay weg. Also ich habe noch keinen Shitstorm erlebt zu irgendeiner Arbeit, die ich gemacht habe. Nicht, dass ich wüsste. Denke halt aber immer auch, was man so als, wenn man in der Öffentlichkeit, also wenn man wirklich richtig in der Öffentlichkeit steht, da muss man wirklich ein dickes Fell haben. Ja, weil wirklich jeder in der Anonymität natürlich sagen kann, was er will über denjenigen, egal wie verletzend das vielleicht auch sein kann oder wie treffen oder wie gemein das sein kann für jemanden, der das aushalten muss. Und das fällt mir immer wieder auf. Aber wie gesagt, ich kann da für mich nur sagen, dass ich da eigentlich immer gefühlt sehr gut behandelt werde.
Was ich so lese, stimmt das, ja.
Aber du bist anscheinend auch lieber im Hintergrund, ne? Also, was ja auch so, ich sag mal, an dem, was ich jetzt gehört habe, natürlich die Auswahl des Berufes betrifft, aber auch wenn du sagst, irgendwie, gut, Schauspielern vor der Kamera hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, oder ich habe irgendwann für mich entschieden, das ist nichts für mich, ne? Also, du fühlst dich ja sehr wohl in der Position, ne?
Ja. Durchaus. Also ich wache nicht jeden Morgen auf und denke, ach, warum bin ich nicht berühmter, als ich es bin oder wie auch immer. ich kann damit extrem gut leben. Also ich weiß, dass, glaube ich, viele Schauspieler natürlich vielleicht auch zu einem gewissen Teil eben den Beruf ergreifen, weil sie eben eine gewisse Egozentrik haben oder eben Bedürfnis, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das habe ich, glaube ich, nicht. Und insofern vermisse ich da eigentlich nichts. Hm.
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Jetzt kommen wir zu den nackten Zahlen. Denn laut synchronkartei.de kommst du auf 552 verschiedene Rollen als Sprecher, 27 Einsätze als Dialogbuchautor und 81 Einsätze als Regisseur. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung zum ersten Mal gesehen, dass du auch Dialog Regie führst. Das wusste ich jetzt nicht.
Doch. Also das ist eigentlich das, was ich zuletzt am meisten mache. Also ich bin überwiegend in den letzten Jahren als Synchronregisseur tätig gewesen. Also neben meiner Arbeit als Hörspielsprecher. Also ich habe für den Kinderkanal einige recht erfolgreiche Kinderserien gemacht. Feuerwehrmann Sam machen wir aktuell beispielsweise. Also mache ich seit vielen Jahren alle Staffeln, die der Kinderkanal veröffentlicht hat. Yakari ist ja auch so eine Kinderserie vom Kinderkanal, die sehr erfolgreich ist. Dann gibt es eine Serie im ZDF, Auckland Detectives heißt die. Das ist eine Krimiserie fürs ZDF, wo ich Regie geführt habe, also Dialogregie geführt habe. Und ja, also das ist eigentlich auch ein großer Teil meiner Arbeit, die Synchronregie.
Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, würde ich jetzt mir denken, vielleicht wenn du irgendwann sagst, so, ach, du hast es gerade gesagt mit dem Alter und so, dass schon die Leute es kritisieren oder anmerken, so, oh, der wird ja auch nicht jünger. Vielleicht, dass du sagst, irgendwie, irgendwann will ich nur noch im Hintergrund und führe Regie und Buch, oder?
Irgendwann will ich nur noch Füße hoch und
ja, okay.
Aber das ist auf jeden Fall, also die Synchronregie, da hast du natürlich deutlich mehr Einfluss auf so eine Produktion. Also du besetzt ja dann auch die Kollegen auf die verschiedenen Rollen, du leitest sie an, du führst sie, du versuchst eben das Beste aus ihnen rauszuholen. Da hast du halt einfach sehr viel mehr Einfluss auf eine Produktion, und das reizt natürlich und das macht Spaß. Und natürlich, wenn man das so viele Jahre macht wie ich, dann denke ich, hat man da natürlich auch einen ganz guten Zugang zu.
Jetzt habe ich einen Podcast gehört, der heißt Hart 4. Das ist so ein Synchronsprecher-Podcast. Und da sind ja auch immer ganz, ganz viele Schauspieler zu Gast, die auch Synchronregie machen. Und man hört eigentlich immer wieder durch die Blume, es ist nicht mehr so gemütlich wie früher, oder es ist so stressig geworden. Durch das Aufkommen der Streamingdienste sind viel, viel mehr Serien inzwischen auf dem Markt, die synchronisiert werden wollen. Und der Druck ist viel höher geworden, die Abgabetermine sind kürzer geworden. Aber das sind meistens auch Leute, die entweder in Berlin oder in München sitzen. Und Hamburg ist ja jetzt, glaube ich, die Stadt, die mit am wenigsten macht. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie was Falsches sagen oder so, aber ich habe immer das Gefühl, Hamburg ist so ein bisschen, zweite Reihe. Also deswegen meine Frage an dich, erlebst du das auch so, dass du sagst so, boah, ich muss jetzt schon wieder eine Serie innerhalb von 3 Tagen fertig kriegen und dann kommt die nächste, oder dass du sagst, bei uns ist entspannt?
Nee, also auf jeden Fall ist, wie du es richtig sagst, also Berlin ist mit Abstand, natürlich mit weitem Abstand, mit großem Abstand die absolute Hauptstadt auch im Synchronbereich. In allen anderen Städten, München, Köln und Hamburg, wird sehr viel weniger produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob München oder Hamburg sozusagen an Nummer 2 ist. Ich denke mal, das ist vielleicht relativ gleich auf. Also in Hamburg wird auch schon viel synchronisiert und letztendlich die Probleme, in Anführungsstrichen, also was du angesprochen hast, die sind eigentlich überall die gleichen. Also auch in Hamburg haben wir das Problem, dass wir überschwemmt werden zum Teil mit Arbeit und dass es immer schneller gehen muss und dass vielleicht auch teilweise der Kunde das gar nicht mehr so richtig honoriert, ob es gut gemacht wird, weil es teilweise eben Leute sind, der Auftrag vielleicht aus Amerika kommt und die auch eigentlich gar nicht so richtig wissen, was wir da machen. Die denken halt, das wird irgendwie übersetzt, ist denen auch wurscht, weil die können sich das sowieso nicht so vorstellen und Hauptsache, da wird halt irgendeine Tonspur angeliefert für den deutschen Markt und dass das eben in Deutschland so einen hohen Stellenwert hat, eine gute Synchronisation, das ist, glaube ich, vielen Auftraggebern auf der ganzen Welt nicht so wirklich bewusst. Das ist vielleicht auch mit ein Problem.
Ja, bei Patreon hat jemand geschrieben, dass du die Wohlfühlstimme für ihn bist, die Nummer 1 Wohlfühlstimme. Und du kommst bei mir auch so rüber, so total locker, ruhig, alles entspannt. Und jetzt führst du ja auch Regie, hat man ja gerade gehört. Wie ist es jetzt, du merkst, du hast ein Fehlbesetzt? Vielleicht gibt es sowas auch gar nicht, ich weiß es nicht. Oder du merkst so nach drei, vier Folgen. Und jetzt ist es auch noch einer, der so ein bisschen so völlig überzeugt ist und sagt, ach komm, ich mach das schon richtig und ist alles gut und so. Kann der Sascha Dreger auch mal, auf den Tisch hauen? Kann man sich das so vorstellen?
Also tatsächlich, also interessant, also freue mich natürlich über das Kompliment Wohlfühlstimme, was du da gerade zitiert hast. Und tatsächlich bilde ich mir ein, dass ich irgendwie recht gelassen bin. Meine Frau widerspricht mir da immer, aber ich bilde es mir trotzdem ein. Und ich versuche tatsächlich vieles eben mit Ruhe und Gelassenheit anzugehen und auch zu lösen. Und es gab auch in meinem beruflichen Leben ganz, ganz selten Situationen, wo ich im Studio mal lauter geworden bin. Also das versuche ich tatsächlich anders zu lösen. Aber natürlich geht's nicht immer. Und ich gerate ganz selten eben doch auch schon mal vielleicht mit einem Sprecher aneinander, wenn man eben nicht einer Meinung ist oder so. Aber ich bereue das auch immer ganz schnell, wenn man mal so wirklich so, so einen richtigen Disput hat. Ich freue mich dann immer, wenn man sich irgendwie dann doch wieder irgendwie die Hand geben kann oder in die Augen schauen kann und sich verträgt. Und es gibt so wahnsinnig viele Sachen auf der Welt, von denen ich weiß, dass Leute sich darüber aufregen, wo ich immer denke, also ich finde, es ist die Aufregung nicht wert. Also es ist ja einfach vielleicht das Wesen der Gelassenheit, dass ich immer versuche, mich eben tatsächlich nicht über jeden Scheiß, sag ich mal, aufzuregen.
Ich glaube, ich weiß das Geheimnis, weil du als Tarzan bei TKG im Studio so viel Druck ablassen konntest, ne? Also im Hörspiel Leute zusammengeschlagen hast, ja? Ja. Bist du im wahren Leben so entspannt.
Stimmt, das kann natürlich sein, dass das, dass der Tarzan und der Tim bis Folge, ich weiß nicht wann, so wahnsinnig viel kaputt schlagen konnte, dass er für immer seine innere Ruhe gefunden hat. Jetzt haben wir es gelöst.
Siehst du? Ja, dann musstest du nur hier zu uns kommen. Ja.
Und dafür habe ich noch Geld bekommen.
Hörspiel ist sowieso das Stichwort. Also da bin ich auch ehrlich. Für mich bist du eigentlich eher ein Hörspielsprecher. Das, weil beim Synchro hört man dich gar nicht so oft. Klar, ich habe gerade gesagt 552 Rollen, aber für mich bist du eigentlich mehr präsenter im Kopf als Hörspielsprecher. Und laut Hörspielforscher.de kommst du auch auf insgesamt 391 Sprachaufnahmen für verschiedene Hörspiele. Ich weiß nicht, ob die Zahl noch stimmt, weil die haben nicht immer alle Serien auch erfasst. Und wir haben es gerade gesagt, am bekanntesten bist du den Hörern natürlich in deiner Paraderolle als Tim Tarzan aus der Serie TKKG. Da brauchen wir eigentlich fast gar nicht drüber reden, das sollte man kennen. Wenn nicht, schämt euch. Aber, und das ist dann auch gleich die nächste Patreon-Frage, die ich hier mit einpflegen kann. Denn man kennt dich auch als Benny Buff aus der Hörspielserie Scotland Yard. Und da hat der Michael B. gefragt, auch eine schöne Frage, wie war es denn bei den Aufnahmen von Scotland Yard?
Ja, wie war es bei den Aufnahmen? Daran erinnere ich mich auch noch gut. Also ihr wundert euch ja, dass ich mich an so viele Sachen noch erinnere. Das ist vielleicht so ein einsetzendes, weiß nicht, eine einsetzende Demenz bei mir. Da erinnert man sich ja dann immer an die Sachen von ganz früher so gut. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich erinnere mich, das haben wir ja mit Freddy Quinn aufgenommen. Also ich hoffe, dass ich mich richtig erinnere.
Der lebt übrigens noch. Der hat jetzt letztes Jahr mit 91 Jahren nochmal geheiratet.
Ach. Ja, doch. Mein Glückwunsch dann jetzt hier aus. daran erinnere ich mich gut. Ich erinnere mich auch, dass wir zum Beispiel mal eine ganze Folge, glaube ich, einen Vormittag lang aufgenommen haben und dann festgestellt haben, dass die Aufnahme nicht angesprungen war. Und dann haben wir sie nochmal aufgenommen. Aber das war die Ausnahme. Das war auch eine schöne Zeit, weil das waren, glaube ich, meine Kollegen Christian Stark und Annika Pages. Wir waren, glaube ich, drei Geschwister, die Buffs. Und wie gesagt, Freddy Quinn. Und war ja angelehnt an, glaube ich, an dieses Gesellschaftsspiel.
Das ist ein Brettspiel,
Scotland Yard. Mhm. Ja, Brettspiel, genau. Ja, also das ist, also ich sage, ich erinnere mich gut, aber ich kann jetzt aber auch keine richtige Anekdote dazu erzählen. Aber ich weiß, dass ich dabei war. Reicht das?
Ja, ich bin so froh, dass die Serie nicht so bekannt ist, denn mein Name Benjamin Kasper, also Benjamin Blümchenwitze ohne Ende, Suppenkasper, Kasper der Geist und Benny Buff wäre jetzt auch noch so ein Knaller. Ja, zum Glück nicht ganz so präsent bei allen. Ja.
Aber als ihr festgestellt habt, die Bandmaschine war kaputt, warst du da auch so entspannt?
Da war ich wahrscheinlich 15 oder so. Da habe ich jetzt noch nicht da alles zusammengeschlagen im Studio. Gut, das hätte ich heute jetzt auch nicht gemacht. Also ja, entspannt war. Du versuchst das irgendwie rauszukitzeln. Also begeistert war ich nicht. Wie du siehst, ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich mich dass wir uns alle sehr geärgert haben. Ich weiß so, dass wir, glaube ich, bei der ursprungsvermeintlichen Aufnahme extrem viel gearbeitet haben an den einzelnen Szenen und nochmal gemacht. Mhm. Und dann bei der echten Aufnahme, die wir dann eben wiederholen mussten, ging es dann deutlich schneller. Daran erinnere ich mich
und
noch.
Das wäre jetzt interessant. Und keine Angst, ich frage jetzt nicht, weißt du noch welche Folge, weil du wirst es nicht wissen. Nee. Aber das könnte man bestimmt rausfinden, wenn man die Folgen sich jetzt chronologisch anhört. Aber bin ich ehrlich, habe selbst ich nicht die Lust, weil ich habe die Serie nicht gehört und habe jetzt auch nicht so den Nachholbedarf. Weil ich finde es immer ganz schwer, wenn man Sachen so in seiner Jugend nicht gehört hat, das jetzt so im Erwachsenenalter nachzuholen.
Sehe ich auch so, ja.
Mhm. Ja. Wir kommen ja jetzt langsam den Kern der Sache näher, warum wir überhaupt hier heute zusammensitzen. Noch ein schöner Fakt, denn zusammen mit seiner Schwester Kerstin sprach Sascha die Titelrolle in der Hörspielserie Tom und Locke, ebenfalls aus der Feder von Stefan Wolf alias Rolf Kalmutschak. Und die Serie ist genau wie TKKG in der Millionenstadt angesiedelt.
Ja, richtig. Da gibt es auch eine Fangruppe Tom und Locke, tatsächlich Leute, die dem immer noch sehr nachtrauern, dass es die Serie, dass die nach 12 Folgen, glaube ich, eingestellt wurde und nie eine Fortsetzung gefunden hat.
Aber es gibt doch Fortsetzungen bei Dreamland Grusel.
Aha. Mit mir?
Ja, mit dir und Kerstin.
Ja, aber haben wir das schon aufgenommen oder ist das erst
Nee, das finde ich jetzt extrem witzig. Mhm. Also, weil es gibt dieses Dreamland-Grusel hier von, wie heißt der, Thomas Bürger. Es gibt eine Folge, ich glaube Folge 36, Galgendorf. Und noch eine andere, die Galgendorf, habe ich gehört, da ist auch Andreas Fröhlich, der Erzähler. ihr spielt quasi Tom und Locke, aber es fällt nicht es fallen nicht die Namen Tom und Locke. Okay. Zumindest, also Nina heißt sie ja, glaube ich, im richtig. Und ich glaube, er heißt Locke, Tom. Ne? Tom und Nina. Ja. Und das ist so eine inoffizielle Fortsetzung. Und da seid ihr beide dabei.
Ja, okay, das, wie du sagst, inoffiziell. Und wahrscheinlich habe ich das dann auch alleine aufgenommen, könnte ich mir vorstellen. Und es durfte vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, nicht zu sehr dem Original entsprechen oder so. Also mir ist, vielleicht ist das in der Beschreibung mal gefallen, das ist angelehnt an Tom und Locke. Aber das hätte ich jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt. Aber ich meine auch, dass, glaube ich, eben die Fans sich wünschen würden, es gäbe richtig diese Tom und Locke Serie, CD, Hörspiel, Kassette, was auch immer, tatsächlich weiter nach Folge 12 eben bis Folge 20 oder ich weiß nicht was mit 9 Fällen mit Kerstin und mir, aber will da den Fans nicht so große Hoffnung machen. Keine Ahnung.
So, warte, ich google das jetzt schnell. Dreamland Grusel Folge 36 aus dem Jahre 2018. Also noch nicht so lange her.
Ah, 7 Jahre
fast, ja. Ja, ist ja witzig, dass ihr das gar nicht so mitbekommen habt, so dass das also bestimmt kommuniziert wurde, aber das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf oder so, dass das halt so untergegangen ist, ne? Wenn du jetzt als Schauspieler sagst, der daran beteiligt war, gesagt hat, ach so, echt? Ja, finde ich witzig.
Ja. Naja, manchmal ist es auch so, dass du dann da im Studio bist, was ich eigentlich auch nicht so gern mag, dass man dann irgendwo hinkommt und dann so 8 verschiedene oder in 8 verschiedenen Hörspielen beispielsweise auftaucht oder eben mitwirkt. Und dann ist das eben, bin ich halt eine Viertelstunde, sage ich mal so, Tom, in der und der Folge von der und der Serie. Und weil man dann nach Stunden bezahlt wird oder so, wird dann auch ganz schnell das nächste Projekt angefangen. Dann ist man Polizist so und so und danach ist man dann, weiß ich, der Mörder. Und dann kann sowas schon mal untergehen, glaube ich. Dann geht man nicht raus und denkt, so, jetzt haben wir die Serie Tom und Locke weitergeführt, sondern dann ist man einfach nur Kirre im Kopf.
So, und jetzt kommen wir endlich zu dem, worum es eigentlich heute geht, nämlich um die 3 Fragezeichen. Denn Sascha war ja auch bei den 3 Fragezeichen des Öfteren mal zu Gast, ja. Nämlich einmal in der Folge 28 und der Doppelgänger, die ja mit dem, was wir heute besprechen, also die Vorgeschichte ist. Da hast du schon damals den Ian Carew gesprochen.
Ja.
Dann warst du in Folge 40 und der Automata als Paul. Und ich erspare dir jetzt die Frage, und weißt du noch, wie war das damals? Weil ich glaube, das ist von 1985 oder so, keine Ahnung. Ja. In Folge 142, Tödliches Eis, warst du in einer Minirolle als Stadionsprecher zu hören. Also wirklich nur ganz kurz, 3, 2, 1, Start. In dem Special der Dreitag, da warst du Steve. Der sollte auch eine Hommage an Tim von TKKG sein. Und die Yacht des Verrats ist nicht der zweite, sondern schon der dritte Auftritt von Ian Carew, weil es gab noch eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 2014, die verschwundene Torte bei 3 Fragezeichen. Und da hat der Cameo so ein Ian, da hat der Ian ein Cameo, also der klingelt irgendwie an der Tür und sagt, hallo Justus, und das war's eigentlich schon. Ja. Ach so, und Tarzan in Folge 167, das Blaue Biest, warst du auch. Aber das habe ich jetzt nicht in der Vorbereitung nochmal reingehört. Ich glaube, du gehst einfach nur mal durchs Bild und machst einen Tarzan-Schrei.
Ja, also häufig sind diese Auftritte ja auch, oder wird das eben mit aufgenommen, wenn wir eh im Studio sind für TKKG. Und dann kommt Heike Dine Körting rein und sagt, ah ja, hier übrigens für die Produktion nächste Woche 3 Fragezeichen, hier, da brauche ich noch einen Stadionsprecher. Sascha, mach du das doch mal eben hier. Der muss nur eben 3, 2, 1 Start oder was, wie du es gerade zitiert hast, sagen. Und ja, das feiern dann eben manche, dass sie mich dann erkennen und sagen, ah, das ist doch hier Sascha aus TKKG. Und manchmal ist es beabsichtigt, glaube ich, manchmal ist es gar nicht beabsichtigt. Klar, als Ian Carew schon. Und eben, was ja auch gleich noch wahrscheinlich zur Sprache kommt, der Bonehead in Der gestohlene Preis in der Folge 44 auch. Aber das muss auch nicht immer unbedingt ein Grund sein. Aber wie gesagt, das wird dann auch meist eben hinten dran gehängt an TKKG-Aufnahmen und dann hat man das auch schnell wieder vergessen im Zweifel.
Also ich feiere das. Ich habe das damals gehört hier bei Tödliches Eis und dachte, ach guck mal, der Sascha Dräger ist der Stadionsprecher. Also das ist natürlich auch eigentlich auch für die Fans, die das ja mit ganz anderen Ohren hören. Man freut sich halt darüber, wenn man einen Sprecher erkennt, weißt du?
Ja.
Das kann ich jetzt natürlich aus meiner Perspektive so wiedergeben als Hörspielsprecher und Fan von beiden Serien. Und du hast es gerade gesagt, ja, es kommt zur Sprache, es tut mir leid, wenn ich dich nicht überraschen kann. Aber es wäre zu erwähnen, ja, die Folge 44, der gestohlene Preis aus dem Jahre 1988. Da hat nämlich die ganze TKKG-Bande einen Gastauftritt. Ja, und da sprachst du dem Fiesling Bonehead. Und ja. Bei den Fans gilt diese Folge inoffiziell als Crossover beider Hörspielserien. Wobei Manu und damals hier der Niki gar nicht so viel, die haben glaube ich zwei Sätze jeder. Also die sind wirklich sehr kurz zu hören.
Ja.
Da hört man die Veronika schon länger und dich natürlich. Eine Besonderheit an dieser Folge gibt es, denn sie erschien am 29.10.2021 als ungekürzte Hörbuchlesung. Und da hast du quasi die Buchvorlage nochmal eingesprochen.
Ja.
Deswegen bist du jetzt auch ein Hörbuchsprecher.
Genau, endlich. Also das wollte ich unbedingt, damit ich ihm das in meiner Vita oder in meinem Lebenslauf eben auch vermerkt habe.
Wie oft verspricht man sich in einem Kapitel?
Schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, also Mann kann man ja sowieso nicht sagen. Ich glaube, es gibt Leute, die versprechen sich extrem selten und andere häufiger. Ist eigentlich ja auch wurscht, weil wichtig ist eigentlich nur, dass man eben dann gut den Übergang schafft oder dass man eben gut ansetzen kann. Und also ich glaube, es ist besser, jemanden aufzunehmen, der sich meinetwegen jeden dritten Satz verspricht, aber eben dann so gut ansetzt, dass man das ganz schnell rausschneiden kann, als jemand, der sich beispielsweise nur alle 2 Minuten verspricht, aber man dann den Anschluss nicht mehr hinbekommt und er dann weit zurückgehen muss, bis man wieder eben einen Einstieg hat oder sowas.
Mir war nur mal wichtig zu hören, dass man sich verspricht, dass ich mich ein bisschen besser fühle. Ja, weil ich muss gleich den Klappentext vorlesen, selbst da verspreche ich mich ganz oft.
Ah ja.
Ja, gut.
Ich habe auch noch mal eine Fanfrage wegen der besagten Folge Der gestohlene Preis. Wart ihr dann mit den 3 Fahrzeichensprechern damals im Studio oder war das auch sowas, wie du meintest, irgendwie so, wir nehmen jetzt hier noch ein Part für 3 Fahrzeichen auf? Wart ihr generell, wenn du dich dran erinnerst, zusammen oder war das alles auch wahrscheinlich kurz zwischen Tür und Angel eingesprochen?
Also ich vermute jetzt, ohne es genau zu wissen, dass wir das nicht zusammen aufgenommen haben, weil das würde ja bedeuten, dass an dem gleichen Wochenende oder gleich am gleichen Tag sogar eine Folge 3 Fragezeichen aufgenommen worden wäre oder die Jungs eben aus Berlin und Hamburg gekommen wären und gleichzeitig Veronika, Manu und Niki damals aus München. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also ich denke mal, dass das später zusammengesetzt wurde, was ja häufiger der Fall ist. Aber das weiß Andreas bestimmt besser. Andreas Fröhlich, ich bin immer erstaunt, wenn ich ihn höre in seinem Podcast, an was der sich alles erinnert, von diesen teilweise wahnsinnig lange zurückliegenden Aufnahmen.
Oh, gut, dass du es ansprichst, weil auf Patreon hat jemand eine Frage gestellt, nämlich der gute DK. Er regt an, also hat keine richtige Frage, aber ob du dir vielleicht vorstellen kannst, wie Andreas Fröhlich einen TKKG-Podcast zu machen?
Interessant, ja. Ich habe das auch schon gedacht irgendwie. Würde das auf Interesse stoßen, eben einen ähnlichen Podcast, eben
ich glaube, ja.
über uns, über TKKG. Aber ja, wie ich ja eben angedeutet habe, ich bin erstaunt, wie viel Andreas da immer zu berichten weiß. Und keine Ahnung, also grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen.
Also ich könnte es mir gut vorstellen, du und Manu, weil ihr beide seid nun mal von Anfang an dabei. Und was man so mitbekommt, ich meine, ihr beide kennt euch ja auch schon fast euer ganzes Leben und so habe ich das Gefühl, ihr habt ein sehr, sehr gutes Verhältnis und Manu ist ja jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, ja, also der ist ja wirklich.
Das kann man ihm nicht vorwerfen, vieles aber das nicht.
Der kann ja quatschen ohne Punkt und Komma, ne, und ist dabei trotzdem noch sehr charmant, wenn er will, deswegen, das wäre doch eigentlich, also ihr hättet mich, sagen wir mal so, ich wäre dabei. Ich würde es mir anhören.
Ja, also vielleicht hört ja jemand von Sony zu und das wird dann aus der, ja, wird dann irgendwann in die Tat umgesetzt. Keine Ahnung.
Okay. Ihr habt es hier zuerst gehört, liebe Hörer. Die Idee entstand bei der Zentrale. Danke, Sony. Und schweigen.
Der Klappentext.
Ich lese mal den Klappentext vor, um was es denn heute geht.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ja. Also, Justus, Bob und Peter trauen ihren Augen kaum, als ihnen Ian Carew gegenübersteht. Ein alter Fall verbindet die Detektive mit dem Sohn des ehemaligen Premierministers von Nanda. Kein Wunder, dass Ian erneut ihre Hilfe sucht. Er ist im Auftrag seines Landes in Rocky Beach. Doch jemand verfolgt ihn und in sein Hotelzimmer wurde eingebrochen. Können die drei Fragezeichen ihrem Freund helfen?
Spannend.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Dann würde ich jetzt den Job von unserem dritten Mann, der heute leider nicht dabei sein kann, übernehmen, nämlich natürlich Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck als die drei Fragezeichen, Sascha Dräger als ein Carew, dann haben wir den Erzähler Axel Milberg, wir haben Regina Lemnitz als Mambo Mavu. Ich finde, bei der merkt man krass, dass sie geixt ist, dass sie halt nicht wahrscheinlich mit euch im Studio war. Michael Prelle als Morten. Morten, der schon ewig nicht mehr in den Hörspielen dabei war, weil ja Andreas von der Meden leider vor ja inzwischen jetzt fast 7 Jahren verstorben ist. Dann Stefan Schad, der spielt ja bei TKKG den Kommissar Schalafsky, also den kennst du ja, den Kollegen.
Ja.
War er dabei? War er mit euch im Studio, als ihr diese Folge aufgenommen habt?
Ja, ich habe eben schon überlegt, als du meintest, man hört es bei Regina Lemnitz, dass sie nicht dabei war. Ich kann nur von meinen Aufnahmen berichten. Also ich war auf jeden Fall mit den drei Fragezeichen zusammen. Wir haben zu viert, also alles, worin ich oder wo ich dabei war, habe ich mit den drei Fragezeichen aufgenommen. Später kam noch die jetzt noch nicht vorgetragene von dir, Caroline Kiesewetter, dazu. Kommissarin Martinez oder Martinez, ich weiß es nicht genau, war am gleichen Tag da und wir haben das auch zusammen aufgenommen. Die anderen habe ich nicht getroffen im Studio, also Stefan Schad nicht und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich sein, dass die wiederum mit den drei Fragezeichen zusammen aufgenommen haben.
Das ist ja bei euch bei TKKG auch so getaktet, ne? Dass ihr wahrscheinlich meistens immer die Szenen, wo nur TKKG unterwegs sind, aufnehmen und dann kommt ja immer irgendwie noch ein Sprecher dazu, ne? Für die jeweilige Szene, ne?
Genau, also es wird immer angestrebt, natürlich möglichst viel zusammen aufzunehmen. Das ist nicht immer möglich, aber es wird halt versucht und wir fangen meist dann mit unseren Szenen, die wir alleine haben, an. Beispielsweise, weißt du nicht, Manu und ich im Adlernest irgendwie und dann, wo wir in der Regel allein sind. Und dann machen wir eben die Szenen mit den anderen Kollegen zusammen. Und ja, also das wird schon versucht, aber es ist halt nicht immer möglich.
Dann haben wir noch Frank Rode als Clayton Badu. Der hat mir jetzt nichts gesagt, also da müsste ich nochmal gucken. Heidi Berndt als Kumba Baleva, dann Tim Grobe als Tabani Matoho. Tim Grobe, der sich immer mehr zu einem meiner Lieblingssprecher mausert, ich mag irgendwie total dem seine Stimmfarbe. Und der war ja auch bei dieser Tour von der dunkle Taipan mit dabei. Also ich finde den super, den Typen.
Ich finde ihn auch super.
Ja, ich finde sowieso in der Folge ist keiner so negativ, also was heißt negativ, ist immer so... Hört sich so böse an, aber
es fällt keiner ab.
Genau, es fällt keiner ab. Genau, sehr schön.
Ja. Ja. Ich habe es gerade gesagt, deswegen kann ich es jetzt noch mal kurz mit einweben. Noch eine Frage, die wir auf Patreon erhalten haben. Ihr wart ja jetzt vor kurzem, habt ihr ja auch einen Live-Auftritt gehabt, jetzt glaube ich noch im Ende November?
Ja, am 11.11.
Genau, und da wurde auch gleich der neue Erzähler von euch vorgestellt.
Ja, Nick Romm.
Die Frage ist, kannst du es verraten oder weißt du es, gab es davon einen Live-Mitschnitt und wenn ja, wird er irgendwo erscheinen?
Der Live-Mitschnitt von unserer Live-Hörspiellesung auf Kampnagel, meinst du jetzt?
Ja.
Am 11. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das mitgeschnitten wurde. Ich vermute eher nein, weil man hätte uns bestimmt vorher darüber informiert. Ich kann mich nicht erinnern. Aber natürlich versuchen wir immer, weil wir tatsächlich immer wieder feststellen, dass das so dankbar aufgenommen wird von den TKKG-Fans, was wir auch an den ewigen Autogrammstunden dann hinterher sehen, dass wir daran arbeiten eben, ob wir nicht auch nochmal auf Tour gehen. Und insofern hat sich das dann vielleicht mit dem Live-Mitschnitt erledigt, wenn man denn eben uns irgendwann wieder live sehen kann, sozusagen.
Okay. So, du kannst dich jetzt zurücklehnen, denn jetzt kommt das im Podcast, was immer ein bisschen sehr viel Zeit einnimmt, nämlich die Folgenbesprechung. Wir haben probiert, es ein bisschen wie sonst zu komprimieren und mehr eine Zusammenfassung geschrieben. Und Benjamin, du hast jetzt so lange geschwiegen oder wenig zu beigetragen, deswegen würde ich da gerne dir den Vortritt überlassen.
Vielen Dank. Erstmal spreche ich kurz über das Cover.
Das Cover.
Was wir nämlich vergessen haben, wir reden nämlich immer noch über das Cover der Folge. Ich weiß nicht, ob Sascha Dräger das Cover vor Augen hat. Ja, man sieht einen Hafen, man sieht die Yacht. Die Yacht hat vorne so ein Walhai, keine Ahnung, Hai-Maul. Und im Hintergrund geht die Sonne unter. Ja, ich finde, dieses Cover kriegt von mir so eine gute 5. Ich finde es jetzt nicht so ansprechend. Nicht so aufregend.
5 von 10 oder eine 5?
Eine gute 5. Ja, ich wollte sagen, Schulnote.
Nee, 5 von 10, eine gute 5.
Eine gute 5, habe ich auch immer gehabt in der Schule. Ja.
Nee, 5 von 10. Also ich finde es total mittelmäßig. Es gab wirklich ganz tolle Cover, sowieso früher von Al Garage, aber auch von, wie heißt sie, Thomas Christoph?
Silvia Christoph.
Hm. Und das hier geht so. Ist mir mehr zu viel auch so Computergrafik.
Ja, ich finde es ist nett, aber mehr als nett kann ich auch nicht sagen. Also es ist.
Sag auch eine 5.
Nein, ich sag eine 5,5. Ja, ich bin nicht so, ja. So, da wird sich der Zeichner sicherlich freuen. Es ist nämlich der gute Andreas Ruch. Ach ja, die allgemeinen Fakten habe ich noch für dich, Benjamin. Pass auf.
Ja, aber vielleicht möchte ja Sascha noch was zum Cover sagen. Ach so,
Entschuldigung.
Ja. Hä? Ich? Cover? Ja, ich sehe das jetzt zum ersten Mal, glaube ich. Dann sage ich 5,25.
Ja, das ist. Aber kriegt ihr nicht immer ein Exemplar zugeschickt von den Hörspielen, in denen ihr mitwirkt?
Von TKKG kriege ich tatsächlich immer eine Belegkopie oder beziehungsweise sogar zwei. Von den drei Fragezeichen nicht oder von anderen Produktionen nicht automatisch. Mhm. Also wenn ich jetzt drauf gedrungen hätte vielleicht, aber ich habe eh das Problem, dass ich diese ganzen CDs, die ich eben bekomme von TKKG, jetzt kaum noch irgendwie in meinem Freundeskreis unterbringen kann, weil die Eltern dann immer sagen, wir haben überhaupt keinen CD-Player mehr. Und es ist doch, also zumindest auch bei TKKG wird fast nur noch gestreamt, meines Wissens.
Hast du vielleicht noch zufällig alte LPs von TKKG, von den ersten 12 Folgen im Keller? Wenn du die nicht brauchst, ich nehme sie dir gerne ab. Ja, weil
natürlich, das ist doch meine Rente.
Ah ja,
ist klar. Wenn ich mal ganz, ganz schlimm verarmt bin, dann werde ich damit auf den Flohmarkt gehen und dann kann ich davon wieder ein Jahr lang dann Suppe mir kaufen. Nein, keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich noch die allerersten 6 Vinylplatten irgendwo teilweise noch eingeschweißt.
Ja, die reichen uns. Die reichen
genau.
Uns.
Genau. Okay. Die sind auch nichts wert, vor allem wenn sie noch Mint sind. Ja. Nichts. Ja.
Okay, kann ich dann, müsstet ihr dann allerdings ein Jahr die Suppe bezahlen, wenn ich irgendwann nicht mehr, dann könnte ich euch die schon geben. Nein.
Sascha,
hör mal. Ich habe die noch irgendwo.
Hör mal ganz kurz weg. Ja, ganz kurz. Benjamin, der wohnt in Hamburg und Hamburg ist, glaube ich, doppelt so teuer von Miete als hier in Berlin. Ja,
ja, das stimmt und allerdings.
Er will, dass wir ihm die Suppe bezahlen.
Ja, überleg mal, wie teuer die Suppe ist, die er bestimmt essen will.
Ja, machen wir. Kein Ding.
Ja.
Die Folgenbesprechung.
Die Yacht des Verrats ist Buch Nummer 223, wurde veröffentlicht am 18.07.2022. Der Autor ist Ben Nevis. Das Hörspiel trägt die Nummer 224, wurde am 24.11.2023 veröffentlicht mit einer Länge von ca. 73 Minuten. Und unsere Hörer haben sich auch gewünscht, dass wir auch mal wieder aktuelle Hörspiele besprechen. Und das tun wir jetzt.
Und ich fange jetzt an. Ich lese jetzt erstmal ein Stück und dann komme ich gleich mal zum Kritikpunkt. Aber ich fange erstmal an.
Gerne.
Bob trifft vor der Zentrale Ian Carew, Justus sein Doppelgänger. Ian berichtet, dass er verfolgt wird und dringend Justus seine Hilfe benötigt. Der wartet gerade mit Peter in der Zentrale. Bob führt Ian in den Wohnwagen. Peter und Justus sind überrascht, dass plötzlich Ian vor ihnen steht. Bob klärt die beiden auf, dass Ian verfolgt wird. Ian weiß aber noch nicht von wem. Es wurde in seinem Hotelzimmer eingebrochen. Er arbeitet gerade für den Staat Nanda aushilfsweise. Ian vermutet, er wird von einer Frau verfolgt in einem kleinen weißen Honda. Also auf dem Weg jetzt zu den Detektiven hat er auch schon diesen weißen Honda gesehen. Er berichtet, dass sein Vater nicht mehr Premierminister in Nanda ist. Er hat sein Amt an eine schwarze Regierungschefin abgegeben und dafür das Außenministerium übernommen. Eigentlich sollte er in dieser Funktion nach Los Angeles reisen, doch es gab einen Hubschrauberunfall. Er liegt noch im Krankenhaus. Deshalb hat sein Vater ihn geschickt. Er soll einen Routinebesuch bei der Auslandsvertretung durchführen. Dort wird eine kleine Rede gehalten, ein Foto übergeben und ein Orden verliehen. Als Geschenk wird noch ein kleiner weißer Elefant aus Marmor übergeben. Ian berichtet weiter, dass der Vater im Krankenhaus ein Gespräch belauschen konnte. Er wurde an den Augen operiert und lag erschöpft im Bett. Er bemerkte, dass zwei Personen in sein Zimmer kamen, danach das Zimmer aber wieder verließen. Sie schlossen die Tür nicht richtig und der Vater konnte das Gespräch der beiden belauschen. Er verstand, in L.A. soll heimlich der Stern überbracht werden. Der Vater vermutet, es hat etwas mit der Fotografie zu tun, die er eigentlich übergeben sollte. Es ist ein offizielles Bild, das in der Landesvertretung aufgehängt wird. Ians Vater ist darauf zu sehen, wie er an einem Schreibtisch sitzt, auf dem eine Elfenbeinstatue steht. Die Statue ist eine Frau mit einem Stern auf der Stirn. Der Vater setzt sich nämlich für indigene Völker ein, daher hat die Statue eine starke Aussagekraft. Ian versucht, das Gespräch genau wiederzugeben, was der Vater belauscht hatte. Einer sagte, ist die heimliche Übergabe des Sterns nun gefährdet, da die Reise ausfallen könnte? Ist es nicht besser, wenn er oder der andere Anwesende die Reise nach Los Angeles antritt? Die andere Person lehnte den Vorschlag ab, da der Verdacht auf sie fallen würde. Und dann sei Tokolosche als Ganzes gefährdet. Ian erklärt jetzt, dass Tokolosche ein kleiner böser Geist ist, der den Menschen Schlechtes will. Nur ein Schamane kann ihn vertreiben. Es gibt außerdem einen Geheimbund in Nanda, der sich Tokolosche nennt. Der Bund will einen Umsturz im Land. Sie sind unzufrieden mit dem Staat. Niemand weiß genau, wer zum Geheimbund gehört. Wahrscheinlich ist es einer aus dem Umfeld des Vaters und eine diplomatische Vertretung aus Los Angeles. Ian wurde auch deshalb vom Vater losgeschickt, um zu beobachten, ob ihm irgendetwas Verdächtiges auffällt. Ja?
Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber ich wollte jetzt nur mal kurz reingrätschen und sagen, das sind wirklich die ersten 5 oder 6 Minuten des Hörspiels.
Und das ist unglaublich.
Ihr habt sich gesehen, aber Sascha hat auch gerade die Hand vom Mund gehalten. Ja, also das meinen wir nicht böse, aber das ist so ein bisschen auch ein Kritikpunkt, den wir immer an neuen 3-Fragezeichen-Folgen haben. Also das ist ja so eine Expositionsbombe, die hier am Anfang gezündet wird. Ja. Und es wird halt alles im Gespräch wiedergegeben. Ne? Und ich weiß, ihr Schauspieler, ihr könnt ja dafür nichts. Ne? Ihr macht ja auch nur euren Job und so. Aber das ist so wo es mir wirklich schwer fällt. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, so da irgendwie konzentriert zuzuhören, wenn so viel an Informationen gedroppt wird. Ich weiß, da würde mich mal interessieren, wenn ihr das so vortragt, irgendwie unterhaltet ihr euch darüber? Also das so, weil man irgendwie so, oh, ist aber ein bisschen viel oder so?
Ja, also ich bin ja jetzt hier nur Gast gewesen. Insofern wäre ich jetzt sicherlich vorsichtig gewesen mit meiner Kritik daran, dass das extrem extrem viel Information ist vielleicht für den Zuhörer. ich habe ja schon erzählt, ich habe mir die Folge ja auch vor ein paar Tagen angehört und ich fand es auch schon ermüdend, diesen langen Dialog. Ich achte dann eher jetzt dann darauf, wie uns das gelingt, das einigermaßen vielleicht flüssig und kurzweilig umzusetzen, was natürlich je länger so Szenen sind und auch diese Absätze, die man da vorträgt, umso schwieriger ist das natürlich. Und ja, da lobe ich mir ein böses Wort, doch diese einfach gestrickten Folgen aus der Millionenstadt, wo es immer nur um Schokolade geht. Es ist schon, ich gebe euch da total recht, es ist schon sehr viel Information.
Also ich habe mich auch gefragt, jetzt wäre ich jetzt, weiß ich nicht, 8, 9 oder sowas, hätte mich das jetzt so groß interessiert? Ich weiß nicht, schwierig.
Ja, ich habe... andererseits, ja.
Nee, sorry, ich wollte nur kurz sagen, dass als ich jünger war, war natürlich meine Aufmerksamkeitsspanne auch eine ganz andere und ich kann mich da jetzt nicht hineinversetzen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten, wie ich es jetzt mit 8 oder 9 aufgenommen hätte, aber Benjamin, du hast ja hier einen kleinen Jungen in dem Alter manchmal rumrennen, der ja mit dir auch die Hörspiele hört, hast du mit ihm die denn angehört in der Vorbereitung?
Ja, und da hat er gesagt, es wird langweilig.
Okay, gut, dann haben wir das auch, ja.
Und ich wette, wenn ich ihm den giftigen Gockel zeige, ja, wo ein Huhn vergiftet wird, da wäre er dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Heute Morgen wurde Ayn dann das Foto mit der Frauenstatue und dem Stern aus seinem Zimmer gestohlen. Der weiße Elefant und sein Handy sind noch in seinem Rucksack. Den hatte er morgens beim Schwimmen dabei. Das Türschloss von seinem Zimmer ist kurioserweise unversehrt. Ayn hat deshalb die Detektive aufgesucht, weil sie damals auch einen speziellen Fall lösen konnten. Ayns offizieller Termin findet heute Abend auf einer Yacht statt, in L.A. Da er aber überfallen wurde, hat Ayn gleich die Detektive aufgesucht. Auf dem Weg zu ihnen hat er gemerkt, dass er von einer Frau im weißen Honda verfolgt wird. Sie trägt weiße Kleidung und einen weißen Turban. Und Thomas, mir ist es schon aufgefallen, beim Doppelgänger bin ich mir ziemlich sicher, da heißt er Ian.
Ja.
Oh, ganz dünnes Eis.
Da kannst du doch bestimmt irgendwas zu sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also das war auch tatsächlich eine große Diskussion, als wir im Studio waren zur Aufnahme der Folge, weil es tatsächlich der Name richtig englisch ausgesprochen ist ja Ian. Und damals, 1900, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, wann war die erste Folge, 82 oder 83 oder wann. Ja, da haben wir Ian fälschlicherweise gesagt. Und dann ging eben die Diskussion los, jetzt bei der aktuellen Folge, sagen wir jetzt diesmal ist richtig, nämlich Ian, oder bleiben wir bei dem Falschen? Bei der falschen Aussprache. Und dann hatte, glaube ich, Andreas die geniale Idee, vielleicht war es auch Olli, ich weiß es nicht genau, oder Jens, dass wir das so andeuten, dass wir, glaube ich, sagen, ach, hallo, Ian, ach nee, bei euch sagt man ja Ian, weil klar, also im Englischen wäre es Ian und jetzt haben wir gesagt, in Nanda wird dieser Vorname eben Ian ausgesprochen. Und das rührte aber eben daher, dass wir es damals, wenn man so will, eigentlich falsch eingeführt haben.
Das finde ich aber wieder eine sympathische Lösung. Also so, dass man ist sich darüber bewusst, aber dass man es bewusst auch weiterhin falsch ausspricht. Weil, okay, jemand, der das Hörspiel nicht kennt, weil er sagt, ich mag die alten 3 Fahrzeichen-Folgen nicht, ich höre nur die 9.
Gibt's ja ganz viele, ne, habe ich gehört.
Ja, genau, und so, aber dann entweder regen die sich jetzt darüber auf, oder wenn ihr es richtig gemacht hättet, dann würden jetzt die Altfans kommen und sagen, aber damals habt ihr Ayn gesagt und was weiß ich, ne?
Genau, ja.
Es ist schon schwierig und man weiß ja auch, und darauf wollen wir gar nicht rumreiten, dass ja sehr, sehr oft Namen falsch ausgesprochen wurden bei den 3 Fahrzeichen. Da sind wir wieder beim Thema TKKG, spielt in Deutschland, ja, da habt ihr das Problem nicht.
nicht.
Da haben wir es einfacher, nee. Ja.
Und Justus wurde ja auch eingedeutscht.
Ja, Benjamin, Sascha, hör dir mal irgendwann mal eine Folgezentrale wirklich an. Dann wirst du raushören, warum Benjamin konsequent den Namen Peter deutsch ausspricht.
Ah, ich hätte jetzt nämlich sonst gefragt oder beziehungsweise.
Ja, frag mal bitte.
Ja. Sage mal, ja. Benjamin, heißt der nicht mal, ich habe ja auch mal dieses Hörbuch gelesen, da habe ich immer Peter gesagt. Habe ich da einen Fehler gemacht?
Ich kann es ganz klar mit Ja beantworten, denn die drei Fragezeichen wurden ja eingedeutscht. Der heißt ja Justus. Mhm. Weil ja irgendwie der Name Jupiter so kompliziert ist.
Der heißt und im amerikanischen Original Jupiter.
Ja.
Ah. Ja, und da das erste Buch in Deutschland 1968 erschien und sich wahrscheinlich die Übersetzerin damals gedacht hat, kein Kind wird verstehen, warum der Jupiter heißt, deswegen nennen wir ihn Justus.
Und deswegen, das wurde ja im Buch eingedeutscht und ich gehe von aus, die haben ihn deshalb auch Peter genannt.
Mhm. Verstehe. Ja, ja, interessant.
Ja. So, jetzt haben wir hier einen Dialogregisseur. Also vielleicht lernst du ja noch was für die nächsten Produktionen, dass du da auch so diese tolle Argumentation übernehmen kannst. Wenn du mal einen Sprecher hast, der dann mit dir diskutiert, wie man den Namen ausspricht. Ja.
Gut.
Na gut.
Ja, sonst noch was zu dieser spannenden Szene? Nicht wirklich, oder?
Nee, ich möchte was Positives sagen.
Ja.
Mir ist aufgefallen, dass ihr alle so ein bisschen höher sprecht, weil wir wissen ja, ihr seid ja Berufsjugendliche fürs Leben, wenn man ehrlich ist. Aber mir ist aufgefallen, dass eigentlich ihr eine ganz gute Chemie habt. Also man merkt, dass du vor Ort warst. Und wenn ich diese ganzen Fakten wären, ist es trotzdem ganz angenehm, euch zuzuhören.
Ja, vielen Dank. Also wir hatten auch, also ich kann nur für mich sprechen natürlich, aber wir hatten, also ich hatte auf jeden Fall sehr großen Spaß bei den Aufnahmen, weil es natürlich total schön ist, mit solchen wahnsinns guten Kollegen zusammen eben so eine Szene zu spielen, sag ich mal.
Ich dachte gerade, du willst sagen, mit so Größen, zu denen ich hochgucken kann, aber das hätte mich jetzt gewundert, weil du spielst ja für mich in der gleichen Liga.
Wir kennen uns ja auch alle 100 Jahre schon. Also wir waren ja zusammen früher auf irgendwelchen Buchmessen und Preisverleihungen auch zusammen. Also wir sind zusammen auf Reisen gegangen, wie gesagt, zur Frankfurter Buchmesse. Und wir alle sind, wir kennen uns wirklich seit Kindestagen an. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, eben in der Kombination, in der Konstellation zusammen diese Szene aufzunehmen. Und was mir noch aufgefallen ist übrigens, was ich noch sagen wollte, weil du ja sagtest, eben die Fans der alten Folgen oder der alten Folge auch, die könnten jetzt meckern, wenn wir Ian gesagt hätten sowieso. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, in der alten Folge hatte ich ja einen ganz schlechten Akzent damals versucht herzustellen. Also nicht bewusst schlecht, aber es ist mir halt schlecht gelungen. Und wir haben halt auch darüber geredet, soll ich den jetzt wieder mit Akzent sprechen, den Ian in der jetzigen Folge. Es ist ja ein bisschen Zeit vergangen zwischen den beiden Folgen. Und dann haben wir gesagt, auch als Begründung, der hat jetzt eben weiter kräftig oder fleißig Englisch gelernt und hat eben jetzt keinen Akzent mehr, keinen hörbaren Akzent.
Ja, das finde ich schon in Ordnung.
Und deswegen habe ich den eben ganz normal ohne Akzent angelegt, den Ian dieser Folge.
Also ich bin froh, dass ihr es nicht gemacht habt.
Ja.
Ja, also mir kam das natürlich auch extrem entgegen, weil ich bin, wie gesagt, habe überhaupt kein Talent für Akzente und Dialekte. Das ist mir absolut, da kann ich mich überhaupt nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, wenn ich halt auch noch an einen Akzent denken muss. Und deswegen war ich auch extrem erleichtert, dass das jetzt nicht verlangt wurde, dass ich wieder diesen ähnlichen Akzent von 1983 oder was mir raufschaffe.
Gab es trotzdem irgendwie Ideen, so die Stimmen anzupassen? Wegen der Doppelgänger-Thematik?
Da kann ich noch, weil es geht ja auch darum, dass man sagt, man erhört doch, dass die beiden unterschiedliche Stimmen haben, also Justus und Ian, wenn die sich da eben, weiß nicht, ob ich das jetzt schon spoilern darf, natürlich.
Ja, immer. Darfst du sagen, was du willst.
Hier kann man alles.
Wenn wir uns da nachher auf der Yacht füreinander ausgeben oder er sich für mich ausgibt Wir haben es tatsächlich so gemacht, dass ich Oliver die Texte, die er hatte als Ian, dass ich ihm die vorgesprochen habe. Dass wir kurze Schnittpausen gemacht haben, ich den Satz gesagt habe, wie ich ihn sagen würde, und er ihn dann als Justus Jonas, der Ian imitiert, sagen würde. Habe ich jetzt genügend verwirrt mit der Aussage? Kann man das verstehen?
Ich finde es gut, dass du sagst. Ich habe nämlich drauf geachtet, weil ich meine, ihr habt ja wirklich zwei verschiedene Stimmen, das muss man ja sagen, ne? Und dann habe ich so gedacht, das funktioniert ja jetzt hier nur auf der Hörspielebene, ist klar, ne? Und dann habe ich so gemerkt, also er redet ja auch schon so ein bisschen feiner. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, weil ja der Ian auch aus gutem Hause kommt, weißt du? Und da habe ich so gedacht, so, okay, er probiert deine Stimme nicht zu imitieren, aber eher ähnlich zu klingen. Also das ist mir schon aufgefallen.
Ja, also das haben wir tatsächlich gemacht. Also es kam einem natürlich ein bisschen komisch vor, weil ich habe das eben mal vorgesprochen. Er hat wirklich versucht, eins zu eins so nachzusprechen, damit es dann halt so klingt wie ich.
Ja.
Also wie Ian.
Thomas, was wir für ein Podcast sind, was man hier für Infos hört, oder? Das ist unglaublich. Ja, aber ich finde das wirklich, wirklich interessant. Das ist ja mal auch ein ganz anderes Aufnehmen, weil ich denke, sowas macht man nicht so oft, dass man jemand anderem probiert nachzusprechen.
Ja, genau. Oder jemandem die Sätze alle vorspricht.
Genau. Und das klingt ja jetzt so, wir hatten ja vorhin das Thema irgendwie zack, zack, zack. Ich muss noch eine Serie bearbeiten, die muss fertig werden, der Kunde wartet, ne? Und das klingt ja jetzt wirklich so, wie dass ihr euch bewusst die Zeit dafür genommen habt.
Ja, aber ich glaube, das ist bei drei Fragezeichen, ich mein, bin ja nicht so oft dabei, aber da, wenn man da nicht die Zeit hat, wo dann, ne? Also das ist das, was ich vorhin gesagt hatte zu den anderen oder zu der Produktion, wo man eben fünf verschiedene Rollen oder in acht verschiedenen Hörspielen auftritt, das ist bei Heike Diene jetzt auf keinen Fall so. Das sind eher eben andere Produktionen, die versuchen, aus meiner Sicht so ein bisschen da eben aufzuspringen auf den Zug und zu sagen, ey, bei uns in allen unseren Hörspielen sprechen hier die Top-Leute mit, die ihr von euren Lieblingshörspielen kennt. Und ja, dann verwurstet man die halt in allen Serien, die man hat.
Aber ich kann dir sagen, als jemand, der natürlich viele Europa-Hörspiele konsumiert hat, weil du hast es ja schon zugegeben, du hast nie diese Hörspiele gehört, weder jetzt deine eigene Serie noch die drei Fragezeichen. Und es gibt ja noch so viele andere Serien, ob das jetzt Masters of the Universe ist, wo du auch mal in zwei Folgen irgendwie dabei warst, oder weiß nicht, diese Barbie-Serie, ne, die du dich ja auch noch gut erinnern kannst.
Lego-Piraten gibt's doch auch, glaube ich.
Aber was ich damit sagen will, ist, du merkst halt immer wieder die Handschrift von Frau Körting, beziehungsweise von so einem Europa-Hörspiel. Und wenn du dann auch noch ein Skript hast, damals in den 80ern von H.G. Francis, du merkst das einfach, dass es die gleiche Schmiede ist. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass du sagst, ja, bei den drei Fahrzeugen weiß ich nicht, wie da so der Ablauf ist. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie viele Folgen schafft ihr bei TKKG an einem Wochenende. Ich gehe mal von 2, 3 aus, ne?
Ja, wir machen selten mehr. Also wir machen in der Regel eine Folge an einem Wochenende, wobei man es auch eigentlich schon an einem Tag schafft. Also wir haben dann vielleicht 2 Tage mal Zeit, um vielleicht noch ein bisschen Social Media oder eben andere Sachen zu machen, was ja bei uns jetzt gerade immer mehr wird, weil man festgestellt hat wohl, dass das gut ankommt. Wird eben auch sehr viel aufgezeichnet. Also haben wir auch viele Outtakes dann natürlich dadurch auf Band. Und das freut dann die Fans hoffentlich auch. Aber im Grunde genommen kann man also konzentriert gearbeitet an einem Tag eigentlich eine Folge im Kasten haben.
Und bei Heike Diene Körting, die haben wir ja live gesehen in Berlin. Und sie mag ja auch, wie die Hörspiele noch hergestellt werden oder wie die früher produziert wurden. Denn sie hat zum Beispiel auch die Lauflänge der drei Fragezeichen-Hörspiele auch bemängelt, dass die heutzutage meist über 60 Minuten gehen.
Ja.
Und die Folge hier geht ja auch 75 Minuten. was, ich weiß nicht, ist es bei TKKG, die höre ich jetzt nicht so oft, oder besser gesagt keine neuen Folgen, ist es da jetzt auch schon so lang, dass die Folgen über 60 Minuten gehen? Nicht.
Nee, ich glaube, die sind deutlich kürzer. Ich glaube, die sind alle relativ gleich lang. Und ich glaube, die sind, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die sind so um die 40, 45 Minuten maximal lang. Weil, wie ihr gerade gesagt habt, Heike Diene Körting ist sehr dafür, glaube ich, dass man den Leuten da über die Konzentrationsspanne oder eben die Aufmerksamkeitsspanne einfach dann nicht zu sehr strapaziert und dass man eben so eine Geschichte eben gut in 40, 45 Minuten erzählen können sollte.
Also als jemand, der auch über TKKG Hörspiele gepodcastet hat, kann ich sagen, maximal 60 Minuten, vielleicht geht auch mal eine Folge bei euch 70 Minuten, aber das war's dann auch, ne? Also das ist irgendwie dann doch ein bisschen kompakter immer noch.
Na, 70 Minuten über Schokolade ist ja auch...
Ne, gut, so ist es ja jetzt auch nicht, ne?
Deswegen, ja. Thomas, sag was.
Ne? Nein, okay, ich sage was, das habe ich auch schon bei der Hollywood-Talkle zuletzt gesagt, dass ich inzwischen sogar neuere TKKG-Folgen lieber höre als neuere Drei-Fragezeichen-Folgen. Und da spielt auch die Lauflänge natürlich eine Rolle. Und was das Pacing und so, ja, den Ablauf angeht. Ja?
Sowas hört man auch nur in unserem Drei-Fragezeichen-Podcast, das dass neue TKKG-Folgen besser sind.
Ja, den haben wir hier eingeschleust.
Richtig.
Fällt es langsam auf.
Ja, wer weiß.
Ja, na, vielleicht darf man halt nie vergessen, dass das, es sind ja eigentlich Kinderhörspiele. Und vielleicht muss man das einfach eben auch immer mit so einem Augenzwinkern sehen und eben auch einfach immer daran denken, dass wir alle, glaube ich, nicht unbedingt die allererste Zielgruppe dafür sind.
Und, Thomas, soll ich ein Fass aufmachen oder soll ich es lassen?
Also pass auf, wir sagen das wirklich jede Folge in diesem Podcast, immer wenn wir merken, wir sind okay. Zynische alte Männer, der Ü40, dann sagen wir, es ist doch für Kinder.
Okay, ja, also da, ja.
Gut, dann mache ich mal diesen spannenden Part des Vorlesens weiter.
Können ja die Zuhörer sonst jetzt sich einen Kaffee holen.
Ja, die können jetzt mal auf Toilette gehen.
Dann genau.
Kommt der nächste Frageblock. Justus hat nun die Idee, der Verfolgerin eine Falle zu stellen. Er will sich als Ian verkleiden, da er sich in Rocky Beach besser auskennt. Peter und Bob sollen die Aufpasser sein. Justus fängt an, Ians Kleidung anzuziehen. Ian zieht dafür Justus Kleidung an. Bob gibt ihm noch ein Basecap und schwupp sieht er aus wie Ian. Justus lässt jetzt noch alles aus Ians Rucksack in eine Schublade kippen, bis auf eine Sonnenbrille, die sich Justus selber aufsetzt. Justus erzählt nun seinen Plan und das wird jetzt unterbrochen mit so einer, Thomas, ist es Saxophonmusik?
Weiß ich nicht mehr.
Es wird kein Saxophon sein, aber das ist so.
Weiß ich nicht mehr, ich habe es mir nicht notiert.
Hier so ein Keyboard-Saxophon.
Okay, pass auf, wir kürzen es ab. Ja, es war Saxophon.
Hat mir gut gefallen, wollte ich sagen. Sie verlassen die Zentrale. Bob nimmt seinen Käfer, Peter sein Fahrrad. Jetzt betritt Justus die Straße und sieht weiter hinten den weißen Honda. Gelassen läuft Justus auf den Honda zu, bis sich die Fahrradtür öffnet. Die Frau spricht Justus mit Ian an und nennt sich selbst Mambo Mavu. Sie spricht in einer anderen Sprache und Justus fragt, ob sie bitte Englisch sprechen kann. Sie sagt, dass sie etwas von ihm braucht. Aber sie traut ihm nicht über den Weg. Er hat eine falsche Aura, als ob er von jemand anderem besessen ist. Man hört eine Schere und sie schneidet Justus eine Haarsträhne ab und fährt davon. Peter und Bob kommen dazu und sehen, dass es Justus soweit gut geht. Sie gehen nun zurück zu Ian in die Zentrale und berichten ihm von einer Mambo Mavu und was sie mit Justus gemacht hat. Ian spricht sofort von Voodoo. Jetzt fand ich Justus ein bisschen witzig, weil er dann sagt, oh, dann wird es wohl eine Voodoo-Zauberin sein. So. Die Detektive kombinieren jetzt, dass Justus seine Haarsträhne sicherlich für einen Voodoo-Zauber gebraucht wird. Ian sagt, dass sich der Voodoo-Kult weiterentwickelt hat und die Frau vielleicht auch etwas Gutes tun möchte, zum Beispiel heilen. Peter vermutet weiterhin, es hat etwas mit dem Tokolosche-Geist zu tun. Justus möchte nun, dass Ian noch einmal das gestohlene Bild beschreibt. Ian kann es sogar Justus zeigen, da er das Bild zu Beginn seiner Reise abfotografiert hat. Justus hat jetzt die Idee, das Bild nachzustellen. Sie selbst haben ja ein Fotolabor und einen ähnlichen Rahmen wird es auf dem Schrottplatz geben. Justus vermutet, wenn das gefälschte Foto abends überreicht wird, wird der Dieb merkwürdig reagieren, denn das Foto sollte ja deshalb aus dem Weg geschafft werden. Bob gibt aber zu bedenken, dass der Dieb und der Verräter nicht dieselbe Person sein müssen. Peter vermutet außerdem eine versteckte Botschaft im Bild. Justus teilt jetzt alle ein, um das Bild zu produzieren. Er selbst schaut sich noch einmal die wichtigen Gegenstände an, die abends eine Rolle spielen werden. Der weiße Elefant, der Orn und das Manuskript. Jetzt kommt Musik. Thomas, die Musik haben wir uns ja schon vorher unterhalten. Mhm. Die ist in dieser Folge, finde ich, passend zu einer Jugendhörspielserie. Nicht so, was wir manchmal dafür Musikstücke haben. Und sie sind alle harmonisch.
Es ist gut abgemischt. Und vor allem, das ist, wenn es das Stück ist, was ich denke, dann ist es wieder dieses dit, 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 also das bessere Baum, Baum, Baum. Ja, also nicht wundern, Sascha, wir haben ja schon so Bezeichnungen.
Ja. Wie bitte? Ja, was? Genau. Ich war gerade kurz eingenickt.
Ja, es gibt eine Baummusik.
Das ist eine gute Frage, um dich wieder zurückzuholen. Du hast ja schon verraten, du bist bei dem Hörspiel in der Vorbereitung eingeschlafen. Warst du hier noch an Bord, oder?
Doch. Ich bin erst eingeschlafen, glaube ich, als wir dann irgendwann abgelegt. Ah, schon wieder gespoilert.
Als es spannend wird, als es spannend wurde, bist du eingeschlafen.
Da war ich leider dann, war meine Aufmerksamkeitsspanne erschöpft. Ich war aber auch krank ein bisschen, muss man dazu sagen. Vielleicht entschuldigt das ein wenig. Nee, da war ich an Bord, doch.
Okay, Baby, bevor du gleich diese spannende Geschichte weitererzählst, habe ich noch ganz kurz, weil Olli, unser dritter Mann, ich habe ihm im Vorfeld gefragt, ob er auch Fragen an dich hat, ja. Und dann fing er wieder an mit seiner Lieblingsserie Die Funkfüchse. und ich muss das jetzt schnell unterbringen, weil jetzt kommt die Frage, erinnerst du dich noch an die Aufnahmen? Ich tippe mal auf Nein.
Nein.
Das hat er auch nicht so ganz ernst gemeint. Da hat der Michael Deffert auch mitgespielt in der Serie.
Ah ja. Ja, wir waren alles damals, also in Hamburg war das ja alles. Dadurch sind wir da wahrscheinlich auch so oft dabei und vielleicht andere Kollegen nicht ganz so viel wie Olli oder Andreas oder so. Also ich erinnere mich noch an das Studio, meine ich. Es gab in der Wrangelstraße ein Studio von Michael Weckler, glaube ich, bei Michael Weckler im Keller, der leider auch schon verstorben ist. Und da haben wir auch, ich weiß nicht, alle zwei Wochen am Wochenende da irgendwelche Serien aufgenommen, unter anderem wohl auch die Funkfüchse und ich weiß nicht, auch so Rätsel um, also so Enid Blyton-Geschichten und immer diese Kinderhörspiele.
Aber Funkfüchse ist auch Heike-Dine Körting.
Aha, ja. Funkfüchse war Heike-Dine Körting.
Ja.
Dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich mich daran kaum noch erinnere.
Du warst auch nur in zwei oder drei Hörspielen dabei als Gast, ne? Deswegen.
Ach so.
Aber pass auf, ich habe ein kleines Quiz für dich und danach darf Bermi weitermachen. Es gab nämlich die Folge 11, Kampf mit dem Roten Blitz aus dem Jahre 1984. Warst du ... A, der Fuchs, B, der Feuerwehrmann oder C, der Rote Blitz?
Na, ich war ja wohl gefälligst der Rote Blitz.
Ja, jetzt stell dir jetzt dieses Soundsample von Soundsample von von Wetten, das, wenn du gewonnen hast. Ja. Dö. Richtig.
Ah, ja? Also ich habe die Wette gewonnen und ihr müsst jetzt dafür. Ja. Okay, also ich war der Rote Blitz.
Du warst der Rote Blitz, genau. Siehst du, weißt du doch alles noch, ne?
Naja, also ich kann mir vorstellen, dass mich Heike-Dine Körting 1984, weil ja da TKKG auch schon recht erfolgreich war, mich eher als Roter Blitz besetzt hätte. Als Feuerwehrmann irgendwie.
Ja, du warst ja schon der Star bei TKKG und dann muss sie dich ja locken mit der Rote Blitz.
Also, genau. Ja. Ach so, das war also Funkfüchse. Ja, also tatsächlich, ich dachte, das wäre eine von diesen vielen Serien, die wir haben eine Serie gemacht, auch mit Manfred Krug beispielsweise, eben in diesem besagten Keller von Michael Weckler.
Wrangelstraße in Berlin oder?
Nee, in der Wrangelstraße, die kenne ich auch, die Wrangelstraße am Kudamm, ne? Ja.
In Kreuzberg, da ist die Berufsschule.
What? Ich kenne nur die, aber es gibt auch eine Wrangel, gibt es nicht auch eine Wrangelstraße am Kudamm? Ich google das gleich.
Also ich kenne die auch in Kreuzberg.
Naja, jedenfalls, nee, das war die Wrangelstraße in Hamburg im Keller von so einer schönen Villa und ich meine, dass Michael Weckler eben ein Kollege und dort gewohnt hat auch und dass wir dort im Keller extrem viele Hörspiele aufgenommen haben, eben eine Zeit lang auch eben mal mit Manfred Krug beispielsweise als Kommissar.
Das finde ich interessant.
Sucht ihr auch gerade die Wrangelstraße in Berlin am Kudamm?
Das macht immer so ein bisschen meine Immersion kaputt, weil in meinen Augen habe ich immer gedacht, das sind alles so luxuriöse, riesige Villen und so. Und dann höre ich so, ja, das haben wir in einem Keller aufgenommen.
Ja, durchaus auch, ja.
Und da war dann auch noch Manfred Krug da unten im Keller.
Das genau, hier Liebling Kreuzberg, ja, war im Keller.
Genau, ja. Ja, ich glaube, das war auch nicht jetzt, da war er noch nicht Liebling Kreuzberg, da war er, glaube ich, noch nicht ganz so. Also da war noch nicht ganz so angesagt, glaube ich.
Da hat er noch nicht für die Telekom Werbung gemacht.
Nee.
Nee.
Da hat er sich später für entschuldigt, ne? Weißt du, oder?
Ja, das weiß ich, dass er gesagt hat, was das da für Müll war, was er gemacht hat.
Ja, dass er dafür Werbung gemacht hat. Gut, Benjamin, weiter bitte.
Justus erkennt keine Besonderheiten bei den Gegenständen, deshalb nimmt er sich das Manuskript vor. Auch hier sah alles normal aus. Der Orn soll an den Chef der diplomatischen Vertretung, Tabani Mato, überreicht werden. Dazu sollte Mato das Foto von Sir Roger ausgehändigt bekommen. Und als besonderen Dank soll als letztes Kumba Baleva von der Nanda Animal Foundation den weißen Elefanten erhalten, weil sie Spenden für die Organisation gesammelt hat. Auch das Aufschreiben war für mich extrem anstrengend.
Ist nicht nur für die Zuhörer anstrengend, auch für dich beim Aufschreiben total anstrengend. Allerdings.
Justus sieht sich jetzt noch die Liste der eingeladenen Gäste an. Peter, Ian und Bob kommen wieder dazu und sie präsentieren Justus den Rahmen und den Ausdruck. Er ist zufrieden. Justus spricht Ian auf die Gästeliste an. Die Personen der Landesregierung scheinen komplett ausgewechselt zu sein seit ihrem letzten gemeinsamen Fall. Ian bestätigt die Vermutung. Er kennt die drei Mitarbeiter der Vertretung auch nicht sehr gut. Justus erkundigt sich noch nach dem Gastgeber, Larry Mars. Auch ihn kennt er nicht gut. Er weiß nur, dass er viele Kontakte hat in Nanda und eine teure Yacht besitzt. Sie liegt im Hafen von Los Angeles. Justus hat schon einen Plan. Er wird auf das Treffen abends gehen und somit die Yacht betreten. Peter vermutet, dass der Voodoo-Zauber mit der Haarsträhne bereits seine Wirkung zeigt. Ian äußert auch seine Zweifel. Bob sagt, niemand werde Justus davon abbringen können. Kein Mensch auf der Welt schafft das. Justus versucht seinen Plan zu erklären. Er wird auf die Yacht gehen und falls jemand in der Landessprache mit ihm spricht, wird er schlagfertig genug sein, um aus der Situation wieder rauszukommen. Aya mischt sich ein und sagt, dass er Respekt vor Justus hat, aber es ist auch seine Rede. Sie sollten beide auf die Yacht gehen. Da die Yacht nicht ablegt, können sie sich auf Land austauschen. Sie müssen aber exakt identisch aussehen. Also müssen sie sich neue Kleidung kaufen, auch die Handys müssen das gleiche Modell sein und sie müssen beide den gleichen Haarschnitt haben. Justus ist davon nicht so begeistert, denn er will sich nicht an seinen Haaren rumschnüppeln lassen. Und Bob macht dann noch die Bemerkung, dass sie ja unterschiedliche Stimmen haben. Und da sagt Justus, das Risiko müssen sie eingehen. Er wird seine schauspielerischen Fähigkeiten einsetzen. Ian erzählt, wie aufgeregt er ist und er auch nicht gern Reden hält. Justus bietet ihm nochmal an, das zu übernehmen, doch Ian sagt, nein, es bleibt seine Aufgabe. Jetzt wollen sie bald losfahren nach Beverly Hills, um sich neu einzukleiden.
Vielleicht mal inhaltlich zum Hörspiel selber was. Also ich finde hier Justus sehr, sehr übergriffig und aufdringlich, dass er so da die Chance wittert, sich wieder selbst zu inszenieren und zu sagen irgendwie, ja, Ian, keine Sorge, du bist ja zu uns gekommen, ich helfe dir und ich gehe auf das Schiff und ich halte die Rede. Und deswegen, ich finde ihn hier schon wieder ein bisschen eklig.
Ein großes Wort.
Danke.
Ein großes Wort. Eklig.
Ja, er ist nicht sympathisch, sagen wir mal so.
Aber Sascha, hast du nicht so ein bisschen die Rolle auch? Man merkt ja, dass du auch so ein bisschen, also finde ich im Hörspiel, so ein bisschen auch so ein bisschen dich so übergangen fühlst von Justus.
Ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich meine, das ist halt die Story, glaube ich. Ne? Ich meine, so wie Tim bei TKKG immer alles an sich reißt, denke ich mal, so muss halt dann demnach Justus bei den drei Fragezeichen immer alles an sich reißen. Vielleicht ist das eben so. Und warum soll ich als Tim das einzige Ekel in der Hörspielwelt sein?
Ist ja nicht mehr so, wenn wir ehrlich sind. Also es ist ja wirklich so. Also ich habe mit Anna immer gescherzt, wenn wir über TKG gepodcastet haben, dass so Tim so langsam so ein bisschen altersmilde wird. Was ja eigentlich eine positive Entwicklung ist, weil die anderen Charaktere immer mehr eingebunden und weil, hör dir mal ein altes TKKG-Hörspiel an, da macht er wirklich alles alleine. Alles, ja. Und die anderen sind so manchmal mehr so oder weniger Stichwortgeber oder Statisten. Und jetzt ist das wirklich alles so sehr, sehr abgestimmt unter den Charakteren. Tim ist ja auch nicht mehr so dieser Hau drauf.
Ja. Ja, ja, aber wir schweifen ab. Es geht ja um die drei Fragezeichen und um Justus. Aber ja, also ich stelle einfach nur fest, wie gesagt, ich bin ja nicht so sehr zu Hause in der drei Fragezeichen-Welt bisher gewesen. Aber dass es da eben viele Parallelen gibt, ne? Diese Anspielung auch immer mit dem Essen. Das ist ja auch Justus, ne, glaube ich, der da so ein bisschen, was wir eben mit Klößchen haben. Eben, dass einer immer vorangeht und irgendwie die sagt, wie es zu laufen hat und so weiter. Und da sind doch ganz schön viele Parallelen, stelle ich fest.
Naja gut, das sind halt diese Stereotypen, die da bedient werden. Ne? Gerade so bei Kinderbanden, ne? Das zieht sich ja wirklich durch. Also ist bei Fünf Freunde genauso oder von mir aus auch wieder die Funkfüchse. Ne? Also jeder hat so ein Klischee, was er bedient.
Vielleicht ist das ja aber auch der Erfolg, ne? Man hört ja auch immer wieder, ach, ich fand es immer so toll, wie du, also als Kind habe ich das so bewundert, wie du so vorangegangen bist oder wie auch immer, oder wie du aufgepasst hast auf deine Gabi im Zweifel oder eben natürlich auch auf die anderen, aber besonders auf Gabi. Und vielleicht, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, oder ihr sagt ja sowieso jedes Mal, man richtet sich ja an Kinder und ich meine, wenn man Kindern einfach sich ausgedachte Geschichten erzählt, dann erzählt man ja auch nicht extrem komplexe, realistische Geschichten, sondern erzählt vielleicht auch von irgendeiner Prinzessin oder keine Ahnung, ein Märchen oder eine leicht verdauliche, klare, kurze Geschichte und so ist es hier vielleicht auch.
Findest du das hier verdaulich, diese Story?
Nö, die Story auf keinen Fall. Nein, also das, so will ich das nicht verstanden haben. Aber ich meine, dass die Charaktere, weil du gerade sagtest, oder diese Stereotypen, dass das eben, also das Muster eben ist sozusagen leicht verdaulich. Es gibt diese verschiedenen Bausteine, eben Justus geht voran, die anderen Sachen eben, das ist halt immer gleich vielleicht, oder das nimmt man halt immer als Grundbausteine irgendwie zu jeder Folge.
Thomas, zum Glück bist du gleich dran, weil mich langweilt es hier, was ich machen muss. jetzt kommt so eine Five-Musik. Die fanden wir beide toll. Justus ruft Morten an. Der kommt so gleich zum Schrottplatz angefahren. Justus fragt bei Morten an, ob er sie abends zur Yacht fahren kann. Morten sagt, er stehe selbstverständlich zur Verfügung. Sie fahren nun los zum Modeladen. Auf dem Weg dorthin teilt Justus Morten mit, dass er beobachten soll, ob sie von einem weißen Honda verfolgt werden. Morten sagt, dass sie wirklich bereits verfolgt werden. Sie erkennen, dass wieder die Frau mit dem weißen Turban am Steuer sitzt. Jemand sitzt noch neben ihr. Sie können aber nicht erkennen, wer daneben sitzt. Justus hat jetzt die Idee, dass sie doch schnell mal rechts ranfahren sollten. Der weiße Honda fährt dann vorbei, aber die Beifahrerin verdeckt ihr Gesicht. Ian spricht über den Abend. Das Treffen beginnt um 19 Uhr. Er wird zuerst auf die Party gehen und sich mehrmals mit Justus abwechseln. Der andere sitzt dann so lange im Wagen von Morten. Justus sagt noch, dass sie sich mit Mikrofon verkabeln werden, sodass die anderen mithören können, was auf der Yacht passiert. Außerdem bekommt Peter von Justus eine Spezialaufgabe. Da die Büroräume leer sein werden, weil alle auf der Yacht sind, kann Peter dort einbrechen und sich umsehen. Peter hat dann sofort Bedenken, dass ja dort alles super bewacht wird. Doch Ian beruhigt ihn, dass das nicht der Fall ist und dass er über das Dach einsteigen kann. Pfeifmusik. Zurück in Rocky Beach. Morten holt die Detektive und Ian am Abend vor der Zentrale ab. Sie erreichen nach kurzer Zeit das Büro der nandischen Landesregierung. Peter verabschiedet sich und steigt aus, während die anderen weiter zum Hafen fahren. Na, am Wasser bleibt Morten mit seinem Auto stehen. Ja?
Man muss vielleicht zwischendurch mal sagen, dass wir ungefähr bei Minute 12 jetzt sind, ne, des Hörspiels.
Ja, so ungefähr. Das Gute ist...
Also nur damit die Zuhörer auch wissen, dass sie sich heute nichts mehr vornehmen sollen, wenn sie diesen Podcast hören.
Keine Angst, Sascha. Es wird gleich besser. Es ist wirklich bis zu der Yacht, wo du eingeschlafen bist. Es sind da wirklich so viele Infos und dann wird's besser. Aber das weißt du ja nicht mehr, weil du eingeschlafen bist.
Du hast es Highlight verpasst. Ja.
Aber ich glaube, die Zuhörer können mich mehr und mehr verstehen vielleicht.
Also definitiv. Ja.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Oh, das nehmen wir, das nehmen wir. Doch,
das ist die Eröffnung.
Nein, das habt ihr gesagt. Nein, das war jetzt natürlich Spaß. Nein, das war ein Spaß.
Am Wasser blieb Mort mit seinem Auto stehen. Sie sehen die Yacht, die Movistar. Sie ist wirklich prächtig. Sie wird bewacht von zwei kräftigen Wächtern. Ian wird mit der Begrüßungsphase beginnen. Justus hofft, dass er die Phase beim Abendessen übernehmen kann. Ian steigt aus und geht auf die Beinwächter zu.
Genau.
Über einen Funk.
Nee, jetzt bin ich dran.
Du bist. Ja!
Und Sascha, jetzt müssen wir wieder was ganz Peinliches erzählen, weil es ist ja eine Sache, privat das Hörspiel zu hören. Wenn man darüber podcastet, ist es natürlich auch mit Arbeit verbunden. Wem erzähle ich das? Du musst selber Dialogbücher schreiben.
Ja.
Es ist jetzt ohne Witz, bei Spotify haben normalerweise die Hörspiele 40 Tracks. Mhm. Als ich angefangen habe, dieses Hörspiel der Vorbereitung zu hören, habe ich immer so auf die Uhr geguckt und gesehen, ein Track geht 3 Minuten. Und ich konnte den Moment nicht rechnen und denk so, ach du Scheiße, 3 Minuten mal 40 Tracks, wie lange soll das gehen? Ich habe das Hörspiel dann einmal komplett gehört und dann gemerkt, ja, was soll denn da jetzt alles noch passieren, als ich bei Track 20 war? Und dann gemerkt, bei Spotify hat das Hörspiel nur 23 Tracks. Und dann schreibe ich Benjamin sofort, oh Gott, ich bin so erleichtert, das sind keine 40 Tracks. Dass es da Schluss war. Also das ist, wir waren einfach glücklich, dass wir nicht mehr so viel machen mussten.
So ähnlich ging es mir auch, weil ich habe es angefangen, glaube ich, zu hören auf einer Bahnfahrt, weil ich ja schon wusste, dass ich bei euch bin. Dachte ich, naja, dann macht es sich sicherlich gut, wenn ich ein bisschen Bescheid weiß. Und habe eigentlich gar nicht so richtig Lust gehabt, das zu hören, sondern das war eben mehr so Pflicht, weil ich dachte, naja, du musst vorbereitet sein, ne? So. Und dann habe ich auch gedacht, oh ey, das ist jetzt hier Track 4 oder so und ist noch überhaupt nichts passiert und es sind noch so viele, die kommen und ja, also dann, wie gesagt, war es ganz gut, dass ich so ein bisschen krank war und im Bett lag und dann dachte ich, jetzt kannst du nicht weg, jetzt hör dir das gefälligst an.
Und es war wirklich so, als Thomas mich angerufen hat, es hat nur 23 und nicht 40 und ich war bei Track 20, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich war so glücklich. Ihr lacht.
Ja. Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil Sascha gerade so ehrlich ist, dass er jetzt seinen Job verliert.
Welchen Job jetzt? Bei 3 Fragezeichen?
Ach so, ja, okay. Bei TKG ist ja super, ne? Haben wir auch nie was anderes gesagt.
Super Serie.
Ist super, ich mag sie sehr.
3 Fragezeichen auch gut, aber TKKG super.
Ja, richtig. Der Anführer von der Bande, das ist ein richtig charismatischer Typ.
Super Typ.
Ja, super Typ, ja. So, ich fange ja schon an. Also, ab hier habe nämlich ich das Skript übernommen.
Ja, was nicht mehr denn so kompliziert ist ab dieser Stelle, aber gut.
Ja, hör auf zu heulen. Immer muss ich mir Vorwürfe anhören. So. Über ein Funkmikrofon können Bob und Justus mithören, wie Ian von Larry Mars begrüßt wird. Das ist hier der schon erwähnte Stefan Schad.
Der Bruder von Bruno Mars.
Bruno Mars, ja. Ne, ich habe immer an einen Riegel gedacht. Ja, okay. Oh Mann. So, dann führt Larry ihn in einen kleinen Salon, um ihn den restlichen Gästen vorzustellen. Darunter befinden sich Tabani Matoho, seit kurzem Chef der diplomatischen Vertretung Nandas in Los Angeles, Kalifornien, wup wup. Dann Clayton Badu, der Presseleiter, und Kumba Baleva, die Frau für wirtschaftliche Beziehungen. Ian stellt gleich klar, dass man den Rest des Abends nur Englisch sprechen sollte, um Rücksicht auf Larry und seine Crew zu nehmen. In einer Unachtsamkeit stößt Larry mit Ian zusammen und verschüttet Champagner auf sein Hemd. Da finde ich das Zitat sehr lustig. Ha, bin wohl ein freigebiger Typ. Ja. Dann zeigt er seinen Gästen das gesamte Schiff. Ian kommentiert das Ganze auch laut, in der Absicht, Justus schon mal eine genaue Vorstellung zu geben. Dabei begegnet man auch der Köchin, die das Catering für den Abend übernimmt. Die Führung endet im Schlafzimmer von Larry, also da, wo eigentlich eine Führung immer enden sollte, ne? Auf dem Unterdeck. Den Gästen fällt ein diamantengespickter Himmel über sein King-Size-Bett auf.
Das ist übrigens, fand ich übrigens, Entschuldigung, ganz lustig, wie er meint, boah, die Yacht hat ein King-Size-Bett. Ich dachte so, hä, ja. So eine Millionen-Yacht, die so, weiß ich nicht, 50 Millionen wert ist. Und dann staunt er über ein King-Size-Bett, was in jedem IKEA irgendwie zu kriegen ist oder in jedem normalen Hotel.
Vor allem nicht über die Diamanten über dem Bett, sondern über das Bett.
Nee, das King-Size-Bett ist das Tolle. Ja.
So, sie kehren zurück in den kleinen Salon. Ian gibt vor, mit seinem Vater telefonieren zu wollen. Und obwohl Larry ihm anbietet, dies von einer leeren Kabine aus zu tun, lehnt Ian ab und begibt sich nach draußen zum Rolls-Royce. Dort übergibt er Justus das Funkmikro und sie tauschen die Rollen. Wieder an Bord begegnet er Larry, der erstaunt ist, dass, in Anführungszeichen, ein so schnell wieder zurück sei. Justus sagt, er hätte seinen Vater nicht erreicht und würde es später nochmal versuchen. Sie gehen in den großen Salon, um das Abendessen einzunehmen. Im Laufe des Diners stellt sich heraus, dass Larry sehr hartnäckig ist und viel über die Geschichte Nandas von Ian erfahren will. Geschickt weicht Justus diesen Fragen aus und kommt nun auf Larry selbst zu sprechen. Er will den Grund wissen, wie es zu dieser Einladung kam. Larry Mars investiert in Bodenschätze. Genauer fördert er Diamanten in Nanda unter allen behördlichen Auflagen und Bestimmungen. Er ist ein großer Freund Nandas. Die Köchin tritt dazu, möchte Wein nachschenken. Dabei verschüttet sie etwas auf Ians Rucksack und will ihn trocken machen. Besonders den Bilderrahmen hat es wohl getroffen. Justus missfällt das Ganze. Sehr zum Missfallen des echten Ian trägt Justus jetzt die Rede von Ian vor, obwohl dieser strikt dagegen war. Das meinte ich damit, wie übergriffig Justus ist. Der Schauplatz wechselt jetzt wieder in den Rolls-Royce und Ian ärgert sich sehr über Justus. Bob beruhigt ihn und sie lauschen weiter, wie Justus die Geschenke verteilt. Tabani Mateau erhält einen Verdienstorden, Clayton Badu erhält das Foto samt Rahmen und Kumba Baleva erhält den weißen Marmorelefanten für die vielen großzügigen Spenden, die sie für den Tierschutz gesammelt hat. Ich unterbreche mal kurz, habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Gut. Larry kündigt nun eine besondere Überraschung für alle an, besonders für Ian, und gibt den Befehl, die Leinen zu lösen und den Hafen zu verlassen. Bob und Ian erschrecken sich und überlegen, was sie jetzt tun sollen. Da steigt Peter in den Rolls-Royce ein. Sie weihen ihn ein und beschließen, auf eine verlassene Yacht zu klettern und dann von Schiff zur Movistar zu hüpfen, um an Bord zu gelangen. So können sie von den Wächtern nicht gesehen werden. Ja, Benjamin, du lachst?
Nee, ich finde die Vorstellung witzig.
Ich auch.
Ja.
So von einer Million Yacht auf die andere sogar.
Genau, genau.
Hey, was machen Sie denn da?
Ja, wir hüpfen.
Ja. Ja. Auch Justus wird nervös, da er die Aktion von Larry nicht versteht. Er begibt sich an Deck in eine Ecke, in der sich niemand aufhält. Da beobachtet er auf dem Nachbardeck, wie zwei Personen miteinander kämpfen. Ein durchtrainierter Mann und Bob. Er spricht in sein Mikro, da kommt Larry zu ihm und will wissen, ob auch alles in Ordnung sei. Er nimmt Ian wieder unter Deck. Larry verhält sich immer komischer und wundert sich, wie schnell der Champagnerfleck auf Ians Hemd getrocknet ist. Und nun will er ein Quiz mit Justus veranstalten, wer mehr übereinander weiß. Die anderen Gäste finden Larrys Verhalten albern, er soll Ian in Ruhe lassen. Jetzt erhält Justus eine SMS, in der nur das Wort Sternenhimmel steht. Obwohl Larry einen Blick auf sein Handy-Display erhaschen kann, hat Justus vorgesorgt und nicht Ian als Absender eingespeichert, sondern eine sogenannte Susan. Justus weiß genau, was damit gemeint ist. Larry ist aber weiterhin am Stänkern und sagt Justus auf den Kopf zu, dass er nicht der echte Ian Carew sei. Er habe so eine Ahnung. Er ist der Champagnerfleck. Dann der Verzicht auf die afrikanische Sprache und die fehlende Blinddarmnarbe, denn Justus sei wohl das Hemd hochgerutscht und Larry konnte keine Narbe entdecken. Er habe Details von einer Informantin erhalten, die ihn über die helle, halbmondförmige Narbe aufgeklärt habe. Tim Grobe alias Tabani will wissen, um wen es sich dabei denn handeln soll. Eine Frau, die mit einer früheren Mitarbeiterin der Landesvertretung befreundet war. Und das ist jetzt auch eine schöne Referenz auf den Doppelgänger. Das war eine Miss Lessing damals, die in diese Entführungsaffäre rund um Ian involviert war. Die taucht aber nur ganz kurz im Hörspiel auf. Das Buch ist da wieder viel, viel länger.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Ja, und auch dieser Mitarbeiterin ist bekannt, dass es damals einen Jungen gab, der Ian zum Verwechseln ähnlich sieht. Empört verlässt Justus den Raum und warnt, dass die guten Beziehungen zueinander auf der Kippe stehen würden. Der erste Detektiv begibt sich aufs Deck. Einer der Wächter beobachtet ihn. Um ihn loszuwerden, schmeißt er in einem unbeobachteten Moment einen Rettungsring über Bord, stößt dabei einen gellenden Schrei aus. Die Täuschung funktioniert, er kann sich wieder ungesehen unter Deck begeben und betritt die Schlafkabine von Larry, da er die Nachricht Sternenhimmel von Ian so deutet, dass die Diamanten über Larrys Bett damit gemeint waren. So, ich mache eine kurze Pause und warte ab, was ihr sagt.
Stimmt alles.
Super. Hast du genauso auch damals
bestimmt? Ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
Okay, ich mach schon weiter. In der Kabine wird er von Ian und Peter überwältigt. Draußen auf dem Gang hören sie, wie sich Larry schon wieder nähert. Schnell tauschen sie sich aus, wie Ian und Peter an Bord gekommen sind. Was aus Bob wurde, wissen sie leider auch nicht. Als Larry vor der Tür steht, wechseln sie wieder das Mikrofon und Justus und Peter verstecken sich. Larry schleppt Ian wieder zurück in den Salon. Die Täuschung mit dem Rettungsring ist aufgeflogen. Ian begründet diese Aktion damit, dass er sich abreagieren musste. Nun zeigt er Larry auch noch seine Narbe auf dem Bauch. Aber Larry ist immer noch der Meinung, dass er eben noch Sue Huxtable rausgehört hat und hier etwas nicht stimmt. Ja. Ian warnt Larry, sein Verhalten wird Konsequenzen haben. Larry zeigt sich unbeeindruckt. Währenddessen setzt Peter Justus darüber in Kenntnis, was er in dem Büro der diplomatischen Vertretung von Nanda herausgefunden hat. Er hat ein Dokument dabei, dem ist zu entnehmen, dass Larry Überweisungen für ein Konto in Nanda vorgenommen hat, um Sterne geliefert zu bekommen. Larry unterstützt somit den Geheimbund Tokolosche finanziell. Während Eins Vater die indigenen Stämme in Nanda achtet und ihre Rechte mit unterstützt, baut Larry Diamanten ab und zerstört dabei die Umwelt und das natürliche Habitat der Stämme. Peter berichtet, dass er auf die Frau mit dem weißen Turban in dem Büro gestoßen ist, die versucht hat, ihn mit ihrem Singsang zu verhexen. Als Peter gerade mit der Sprache herausrücken will, wer der wahre Verräter ist, unterbricht ihn Justus, da am Papierkorb die leere Schatulle entdeckt, in der der Orden für Tabani Matoro gesteckt hat. Die Ereignisse überschlagen sich, denn sie hören, wie Larry das Mikrofon bei Ian entdeckt. Justus und Peter stürmen in den Salon und alle rasten aus, dass es plötzlich zwei Ians gibt. Damit nicht genug, stößt jetzt auch noch die Köchin dazu und sie zückt eine Waffe. Sie stellt sich als Kommissarin Martha Martinez vor, eine verdeckte Ermittlerin. In Anführungszeichen Ian stellt sich als Justus Jonas vor, der echte Ian stellt sich ebenso grinsend als Justus Jonas vor und überreicht die Visitenkarte der drei Fragezeichen. Keine Ahnung, wo er die hört.
Ich glaube, da war ich auch schon eingeschlafen. Also jetzt beim Hören, nicht beim Sprechen.
Als die Jungen erklären, dass sie einem Diamantenschmugglerring auf der Spur sind, stellt sich heraus, dass Bob von den Kollegen der Kommissarin hops genommen wurde. Die Polizisten ermitteln auf der Nachbarjacht und hielten Bob für einen Mittäter. Martinez befiehlt die Rückkehr in den Hafen, während Justus sie über alles aufklären soll. Also wir sind jetzt wirklich in einer Auflösung. Das geht jetzt alles wieder sehr, sehr schnell.
Schade.
Schade, oder? Ne? Die Route der geschmuggelten Diamanten ließ für die Polizei Rückschlüsse zu, dass es sich dabei um Diplomaten auseinanderhandeln könne. Genauer gesagt verdächtige man Ian als den Überbringer. Justus erzählt jetzt auch noch von dem Geheimbund Tokolosche, die Ians Vater am liebsten beseitigen würden, da er ihnen ja im Weg steht. Larry kann sich nicht mehr herausreden und er regt sich furchtbar auf. Peter kann endlich erzählen, wer der Verräter von Nanda ist. Tabani Matoro! Dieser schiebt jetzt die Schuld auf Kumba, aber Clayton stimmt Tabani zu. Peter bleibt dabei, dass er das Dokument in Tabanis Schreibtisch fand. Im Hafen angekommen, kommt die Polizei an Bord und Larry wird verhaftet. Neben Bob kommt auch die Frau mit dem weißen Turban dazu. Es geht jetzt wirklich alles sehr, sehr schnell und löst sich wieder so, na, egal. Sie stellt sich als Susan Tree Miller vor. Sie möchte aber lieber Mambo Mavu genannt werden. Sie sei eine Voodoo-Heilerin. Sie ist über den doppelten Ian sehr erstaunt. Und Justus klärt inzwischen auf, dass Tabani unschuldig sei. Jetzt präsentiert er den Fund, den er im Papierkorb gemacht hat. Das ist die leere Schachtel, in der der Orden drin war. Als Justus Tabani den Orden verlieh, nahm Kumba ihm die Schachtel freundlicherweise ab. Im Kästchen ist noch eine weitere Vertiefung eingearbeitet. Dort muss sich der Diamant befunden haben, der Stern, über den am Krankenbett von Ians Vater gesprochen wurde. Kumba hat die Schachtel heimlich Larry gegeben und dieser hat den Diamanten in seine Schlafkabine gebracht und den Diamanten im Safe eingesperrt. So, last but not least. Nun will Ian noch wissen, warum Mambu Mavu ihm das Foto von seinem Vater gestohlen hat. Sie wollte Sir Roger beschützen und ihn mit einem Zauber vor Unheil bewahren. Sie hat Ian aber nicht eingeweiht, da sie sich nicht sicher war, ob sie ihm trauen kann. Als sie auf den falschen Ian traf, fühlt sie sich damit nur bestätigt. In sein Hotelzimmer kam sie leicht. Sie hatte sich die Zimmerkarte einfach aus seinem Rucksack gefischt, als Ian schwimmen war. Sie wollte den Zauber mit einem persönlichen Gegenstand von Ian festigen, fand aber nichts in seinem Zimmer. Also wollte sie eine Haarsträhne von ihm. Und diese schnitt sie aber im Endeffekt Justus Jonas ab. Ja, wir sind jetzt bei Track 15 bei Spotify. Tabani kennt Mambo und vertraut ihr auch. Er war der Beifahrer, als sie an einem Rolls-Royce vorbeifuhren, beziehungsweise diesen verfolgen. Tabani beauftragte sie dann im Büro, in dem Peter sich wiederum aufhielt, nach dem Rechten zu sehen. Mambo hielt Peter für ein Mitglied von Tokolosche und wollte ihn mit einem Zauber außer Gefecht setzen, aber da Peter eine reine Seele hat, misslang der Zauber. Sie war es auch, die den Ordner mit den Beweisen gegen Larry in Kumbas Schreibtisch fand, dann aber am Schreibtisch von Tabani stand und Peter schlussfolgerte, dass Tabani der Übeltäter sei. Martinez möchte noch Beweise, den liefert Peter in Form des Dokuments und Justus faselt noch was von einem eingeklemmten Wattefetzen im Tresor, der von der Schachtel in dem Diamanten stammt und Larry soll jetzt den Safe öffnen und darin befindet sich ein blauer Diamant. Der Fall ist gelöst. Ende. So, wow. Sascha, haben wir dir jetzt vielleicht nochmal Lust auf dieses Hörspiel gemacht, dass du es doch nochmal hörst?
Ja, also auf jeden Fall den Schluss, den ich verschlafen habe, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Obwohl, jetzt weiß ich ja, wie es ausgeht, insofern.
Möchtest du nächste Woche nochmal in unserem Podcast teilnehmen? Ja?
So als Tipp, man kann den ja vielleicht auch so in doppelter Geschwindigkeit abspielen, den Podcast.
Wir machen ja trotzdem immer am Ende von einer Drei-Fahrzeichen-Folge ein Fazit und natürlich Folge. Musst du das jetzt nicht, ja, deswegen wollte ich einfach sagen, irgendwie, hast du da trotzdem irgendwie noch irgendwie...
Ja, also ich kann dazu nicht viel sagen, glaube ich. Also ich bin ja hier nur Gast, also ihr macht ja das Fazit, oder?
Genau, Thomas, ich fange mal an, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon gesagt, dass die Sprecherleistung und so, die finde ich eigentlich alle in Ordnung. Und da fällt, habe ich ja schön gelernt von Sascha Dräger, da fällt keiner ab. Ich finde, die Musikuntermalung fand ich ganz gut. Was die Soundeffekte angeht, ist die Folge auch sehr, teilweise sehr schwach. Thomas und ich haben uns schon in der Vorbereitung unterhalten, dass das Wasser auf der Yacht sich anhört, als ob jemand wirklich nur so mit der Hand plätschert, so im Wasserglas. wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein.
Also ich glaube nicht, dass ihr niemals habt ihr eine Schüssel mit Wasser neben dem Mikrofon gehabt und da so ein bisschen geplätschert, oder?
Tatsächlich nein, nicht.
Gut. Danke.
Aber wo du gerade sagst mit Schüssel Wasser, also wir haben tatsächlich bei TKKG gerade, darf ich das hier sagen, hatten wir gerade eine Szene, wo ich so halbwegs ertrinke, glaube ich. Und da habe ich eine Schüssel Wasser gehabt natürlich und habe auch ziemlich da mit dem Wasser rumgesaut am Mikro und vor dem Mikro und so weiter. Aber ich meine jetzt eine ganze Folge lang, die auf dem Wasser spielt, eine Schüssel Wasser neben sich zu haben, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben.
Das ist jetzt auch ungerecht, weil es Europa-Hörspiele haben meistens oder fast immer eine sehr gute Sounduntermalung. Aber in dem Fall war das so, weil man hört dich ja dann über dieses Funkmikro, also womit die den Eien belauschen. Und da hatte ich das Gefühl, okay, da ist jetzt kein Sound vom Meer im Hintergrund, sondern wirklich so wie schwapp, schwapp, so ein bisschen in der Schüssel.
Okay. Ja, aber immerhin, dass es man überhaupt einen Unterschied hört, wenn jemand über das Mikro oder über einen Lautsprecher abgespielt wird oder normal ist ja schon. Das habe ich nämlich noch in Erinnerung, fand ich ganz gelungen, dass man eben. Ich glaube, die Jungs sitzen ja in dem Rolls-Royce und hören eben Ian auf dem Schiff zu, dass man wirklich den Eindruck hatte, das ist so ein, jetzt, ja, so ein 10 Euro Bluetooth-Box oder was weiß ich, mit der sie eben ihm da laut zuhören oder ihn belauschen oder eben die Szene belauschen. Das fand ich ganz gut. Um mal was Positives zu sagen.
Ich lese ja meistens auch die Bücher und ich kann mir vorstellen, dass das Buch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, dass der Inhalt nicht so komprimiert ist und die ganzen Infos so am Anfang alle rausgehauen werden, hoffe ich jedenfalls. Meistens finde ich die Bücher besser. Mir ist das Hörspiel wirklich zu verkopft und zu komplex für so ein Jugendhörspiel und das ist so ein Gefühl, ich möchte das nicht nochmal hören. denn wirklich eher den Gockel. Ja, ich kann dem hier wirklich nur, so leid mir das tut, 4 Punkte geben. Von 10.
Ja, da kann ich mich mehr oder weniger dir anschließen. Das ist es auch, ich habe schon gesagt, diese Bombe an Informationen, die da die ersten 3-4 Tracks gezündet wird. So, das sind so Sachen, die ich bei neuen 3-Fahrzeichen-Hörspielen halt nicht mag. Weißt du, so, ich mache mir das ja auch an, weil ich kurzweilig unterhalten möchte und möchte auch nicht so viel mitdenken. Natürlich, manchmal möchte ich auch, dass ein Hörspiel mich fordert. Das will ich ja gar nicht damit sagen. Aber wenn ich so höre, irgendwie, ah, der eine Carol kommt wieder. Ah ja, der war jetzt 200 Folgen nicht dabei. Und das und das und das und das. Und sein Vater ist jetzt Premierminister und er macht dies und so.
Er verliert die Augen.
Ja, seine Augen wurden beim Hubschrauberunfall ausgestochen, keine Ahnung. Und
das Ganze ist gerade ein halbes Jahr her, ne? Obwohl 200 Folgen dazwischen waren.
Stimmt.
200
stimmt.
Fälle haben sie zwischendurch gelöst. Aber es ist irgendwie ein Jahr her.
Was ich sagen muss, also wirklich ab dem Moment, wo dann die Detektive und Ian so shoppen gehen, das war ja das, was ich vorhin meinte, irgendwie, da habt ihr eine tolle Chemie, da höre ich dann auch gerne zu, weil es in dem Moment nicht so fordernd ist, ja. Und alles auf dem Schiff ist ja auch spannend, auch gut umgesetzt. Da finde ich eher ein bisschen diesen Plotpoint schwach, dass Justus sagt irgendwie, und dann wechseln wir uns ab, wo ich mir so denke, das kann doch nur schief gehen. Ja, klar, man wollte jetzt nicht wieder dieses, damals aus dem Doppelgänger, dass einer von den beiden entführt oder verwechselt wird. Weißt du, das hat man ja schon damals sehr ausgiebig dargestellt. Aber dass so Justus sagt, und dann wechseln wir uns ab und dann übernehme ich deinen Job und ich kenne mich ja aus, ich bin ja auch auseinandergefühlt und so. Das ist, ja, wie soll ich das sagen, das gefällt mir nicht. Ne? Aber ansonsten, ich habe vorhin zu Benjamin gesagt, einerseits fand ich es nett, dazuzuhören, so in diesen lockeren Szenen. Und auf der anderen Seite sage ich so, ich will das gar nicht mehr hören. Also, irgendwie, weil es kein Hörspiel ist, das mich, was ich so nebenbei laufen lassen kann. Sagen wir mal so.
Vielleicht wird man als Zuhörer einfach schon ein bisschen überfordert in dieser, wie ihr gesagt habt, in dieser Anfangsszene, wo die sich wieder treffen und wo so wahnsinnig viel Informationen gebracht werden, die man eben auch braucht ja irgendwie, wenn man dem folgen möchte. Und ja, wie du sagst, dass man später dann das genießt, wenn die einfach nur shoppen und sich darüber unterhalten müssen, kaufen sie nun das Hemd oder die Hose oder weiß nicht, die Frisur. Das ist dann nett, aber ja, davon hätte man eben lieber mehr, als dass man wirklich haargenau folgen muss dem Dialog. Wie heißen nun die ganzen anwesenden Gäste und wer kann das gewesen sein? Und ja.
Und ich möchte noch aber was sagen, was ich ganz wichtig finde. Das ist ja nur die Meinung so von Thomas und mir. Neue drei Fragezeichen-Folgen werden meistens nicht so gut bewertet und ziemlich fertig gemacht, was so die Besprechung der. Ja. Aber was? Diese Folge, man muss das mal wirklich sagen, diese Folge kommt relativ gut weg. Also die Folge kommt sehr, sehr, sehr positiv an.
Das stimmt, ja.
Und das verwundert mich so ein bisschen. Denn das ist ja gerade die Kritik an den neuen Folgen, die ist so verkopft und so kompliziert und so. Aber diese Folge, komischerweise, hat fast überall mit die Höchstwertung. Und ja, das war für Sascha Dräger, dass er sich auch freuen kann, dass er da mitgewirkt hat.
Ja, ich war bei der besten Folge dabei.
Die beste Folge der Neuzeit.
Genau.
Ja, also ich
Folge 23, 2023.
Ich würde 5 Punkte geben. Deswegen, weil es halt dann doch irgendwie am Ende so mich von der Story nicht so packt, sagen wir mal so. Aber trotzdem viele kurzweilige Momente. Ja, solide.
Ja.
War das jetzt schon das Schlusswort? Solide.
Solide.
Kurze Frage habe ich noch an Sascha. Kriegst du vorher das ganze Skript?
Ja, schon. Also ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß die Rolle ist. Wenn du jetzt nur irgendwie eine kleine Rolle in dem Hörspiel hast, kriegst du nur deine Szenen in der Regel. Wenn du halt schon eine der führenden oder eine der größten Rollen bist, dann bekommst du, glaube ich, auch immer das ganze Skript, damit du dich eben komplett damit auseinandersetzen kannst. Also ich hatte schon das ganze Skript da und ja, klar, ich bin ja auch, glaube ich, gleich am Anfang voll dabei und bleibe ja dann auch die meiste Zeit dabei. Und insofern, ja, hatte ich das gesamte Skript.
Ja, du hast sogar das erste Wort im Hörspiel. Du sagst irgendwie keine Bewegung, Bob.
Ah, ja.
Deswegen. Ja, ja. Also, da ist man gleich sofort drin. Ja.
Ja.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, das war heute trotz der Länge der Zusammenfassung ganz, ganz toll. Sascha, du hast diesen Podcast wirklich mit deiner Art und Weise bereichert und wir freuen uns einfach, dass du dabei warst und das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und noch mehr Zucker in den Hintern blasen will ich dir eigentlich gar nicht.
Sehr, sehr gern. Hat mir viel Spaß gemacht. Also ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und ich fand es auch sehr kurzweilig. Hätte ich gar nicht gedacht bei der Folge. Nein, Quatsch. Nein, ich fand's auch total schön. Und wie gesagt, wenn es zu langweilig ist, einfach eben schneller abspielen.
Ja, das kann man ja zum Glück selber bei Spotify einstellen. Ne?
Ja, vielleicht so vorweg schreiben. Nein, wenn ihr sagt, das ist eine übliche Länge für eure Podcast-Folgen, dann ist es ja okay.
Es gibt Hörer, die bemängeln, dass wir vorher ein Gespräch haben und danach und die wollen nur das hören, wie wir die Folge vortragen.
Ah, okay.
Ganz schlimm.
Ja, da müsst ihr dann schreiben, ab wann sie einschalten und bis.
Ist wirklich so, ja. Ist wirklich so. Ja.
Es gibt aber auch das Gegenteil, die sagen, ich höre lieber eurem Gebrabbel zu als. Ja,
Gefasel.
Gefasel, genau, deswegen.
Ja, immer Gegenteile, deswegen gibt's Krieg.
Ja. Oh,
das ist ganz aktuell jetzt.
Ja, wir lernen, ja, ich wollte auch nochmal Danke sagen, dass du da warst, und wir laden dich gerne wieder ein zu einer kürzeren, entspannteren Folge. Ja. Vielleicht kommt ja da nochmal was. Mal gucken.
Ja, gern.
Super, super. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe eigentlich gerechnet mit, ja, tschüss. Nein, also nochmal vielen lieben Dank, lieber Sascha, und wiederhole mich hier nur, war schön, war ein schönes Gespräch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Die drei sind zwar nicht mehr jung, aber sind wir ehrlich, sie brauchen das Geld.
So, Benjamin, das war heute wieder eine lange Aufnahme. Ich finde, du siehst auch ein bisschen müde aus.
Naja, weißt du, was ich mir jetzt mache?
Solltest du dir mal was reinpfeifen, wenn du machen musst, ne?
Ja, und zwar ein Holy.
Einen leckeren Holy, ne? Das könnt ihr übrigens auch machen. Nochmal der kleine Reminder an euch, ja. Dank an unserem Werbepartner Holy, der leckere Energy Drinks daher zaubert.
Eistees. Und Hydrationsgetränke.
Ja, du liebst dieses Wort, kannst du sagen?
Hydration, das hat irgendwie was von so einem Monster.
Ja, aber es ist eine schöne Alternative zu ungesunden Soft- und Energy-Drinks, kann man nicht oft genug sagen. 4,7 Sterne, hey! Ja? Und genau, ihr erreicht sie auf Instagram, Facebook. Jetzt habe ich ja aus Versehen den Dark Mode eingeschaltet mit der Website.
Auf deinem Laptop, jetzt kannst du nichts mehr lesen. Jetzt
kann ich nie wieder was lesen.
Ja. Ja. Auf alle Fälle, wenn ihr was kaufen wollt, geht auf die Seite. Wie Thomas?
Oh Gott, Benjamin, das. Das ist eine Hydration, kannst du sagen, ne? Nee, ihr geht auf www.weareholy.com, W-E-A-R-E-H-O-L-Y geschrieben. Dort haut er euch den Warenkorb voll Probierpaketen am besten. Ne? Seht zu, dass ihr auch den geilen Shaker dazu bekommt, weil ich finde den wirklich cool.
Ja, und dann gebt ihr ein Zentrale 5 in dem Gutscheincode Abteil.
Ja. Also ja. Wenn ihr auf Zahlung geht, ne? Alles groß geschrieben, alles zusammengeschrieben, Zentrale 5. Und dann kriegt ihr einen 5-Euro-Rabatt auf eure Bestellung, und die Zentrale macht's möglich.
Ich werde jetzt erstmal ein Holy trinken. Nein, Energy Holys darf man übrigens nicht so viel trinken, einen am Tag. Mhm. Aber ich glaube, man könnte 10 Eistee-Holys trinken.
Ja, auch der Hinweis natürlich, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich trinke jetzt 20 Holys am Tag, weil die Jungs von der Zentrale von Rotz und Wasser mir das empfohlen haben. Es ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Ja, es ist aber trotzdem ein leckerer Durstlöscher. Ja, es ist kein Zucker drin, es ist Süßstoff drin. Also deswegen übertreibt es jetzt auch nicht, bitte, ne? Weil soll ja ein Genuss bleiben.
Genau, und der Energy Holy natürlich, das ist ein Energy Drink. Ja, einen am Tag.
Genau.
Eistee-Holis, weiß ich nicht. Ich trinke jetzt mal meinen 6.
Ja. Ich finde, wir sollten so einen Hashtag etablieren. Wir haben den bestimmt, kein anderer hat der Holy als Werbepartner, ne? Hol mir ein Holy.
Holy.
Holy moly. Ja. Nein. Also wie gesagt, denkt dran, auf der Webseite www.weareholy.com. Da wartet ein schöner Gutscheincode auf euch, Zentrale 5. Und das soll es dann auch erstmal an Werbung gewesen sein. Vielen Dank an euch alle. Ja.
Ja, genau. Ich muss schütteln. Ja, Holy.
Richtig. Und mein Shaker. Ja, genau. Und deswegen, ich habe gar keine Zeit mehr zum Podcast schneiden, weil ich muss Holy trinken. Ja. Oh, das ist schön. Machen wir ein bisschen Musik noch zum Abschluss? Ihr müsst es nicht mal trinken.
Ihr müsst es nicht kaufen.
Aber es wäre schön. Okay. Ja, tschüss.
Bis zum nächsten Mal zum langweiligsten Podcast der Welt.
Tschüss. Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 409 3 08. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.